Engine of destruction, let us function, yeah. 2 years after unification, it's a new situation. Everything's changed, set up place, hatreds, all is fed out, like yeah, we're gone, the beginning of a racist show. Hear the facts, no one acts. 38% saying yes to the chase, the killing, the murder. The rest don't really seem to murder. Constitution gives up, government all fucked up. Instead of creating laws to protect, laws are made to reject.
Einen schönen guten Abend hier bei Querfunk Spezial. Die massiven Angriffe auf die Asylbewerberheime in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen 1991 bzw. 92 haben sich als Horrorszenarien eines neuen Rassismus nach der Wiedervereinigung in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Die Bilder von jubelnden Menschenmassen vor brennenden Häusern, untätigen Polizisten und Würstchenbuden für die Zuschauer gingen um die Welt. Umso bemerkenswerter ist es, dass in den zahllosen Wenderomanen, die seither erschienen sind, weder die Opfer eine Stimme erhalten, noch die Täter eine Rolle spielen. Und schon gar nicht wird die Frage nach den Folgen gestellt. Jahre danach füllt das Buch Kaltland diese Leerstelle mit Erzählungen und autobiografischen Geschichten prominenter Autoren und Künstler. Das Buch ist 2012 im Rotbuch Verlag erschienen und in den nächsten 2 Stunden lesen 2 der 3 Herausgeber, nämlich Manja Präkels und Markus Liske, aus diesem Buch.
Wir sind heute hier, um dieses Buch vorzustellen. Kaltland, eine Sammlung heißt es. Und ich möchte am Anfang immer erstmal mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Die Verlagswerbung ist so ein bisschen reißerisch, indem sie sich sehr fixiert auf die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock. Tatsächlich ist es so, dass genau die in diesem Buch zwar vorkommen, aber in einem relativ kleinen Teil. Die standen nicht unbedingt im Zentrum dessen, was wir machen wollten, sondern wir haben eigentlich versucht, die frühen 90er Jahre in Toto zu skizzieren und was da alles stattgefunden hat. Denn faktisch ist es so, wir erinnern uns heute eigentlich in der Regel an Hoyerswerda als das erste große Fanal dieser Nachwendezeit. Hoyerswerda war im Sommer 1991 und faktisch ist es so, dass das nicht stimmt. Es war nur das erste Mal, dass eine Fernsehkamera mitlief. Vorher brannten die Asylbewerberheime bzw. Vertragsarbeiterheime bereits in Eisenhüttenstadt, in Guben, in Meißen, in Halle. Ja. Es gab in Mannheim-Schönau, ja, gab es dieses versuchte Pogrom, könnte man es nennen. Das ist alles vor Hoyerswerda passiert. Und das gerät gerne in Vergessenheit und auch dummerweise in Vergessenheit, weil wenn man sich nur auf Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen fixiert, dann kommt man schnell in so einen Diskurs rein, dass man das Ganze als ein regionales Problem betrachtet. Das wollten wir vermeiden. Wir haben eben diese gesamte Zeit drin. Wir haben Ost- und Westdeutschland drin, wobei unser Hauptaugenmerk auf Ostdeutschland lag. Das liegt vor allem daran, dass die Spezifik der damaligen Situation für uns darin liegt, auch aus unserer eigenen Erinnerung darin lag, dass innerhalb kürzester Zeit, nämlich direkt eigentlich nach dem Mauerfall 89 und schon mit den letzten beiden Montagsdemonstrationen, wo es zu den ersten rassistischen Ausschreitungen kam, das war Anfang 1990, begann sich gerade in Ostdeutschland in der Breite ein rechtes Gedankengut durchzusetzen und eben das Bürgertum auch zu erreichen, was wir dann ja auch in Rostock-Lichtenhagen gesehen haben. Die Gruppe der organisierten Nazis, die dort tätig wurde, war relativ klein im Vergleich zu der Masse von Menschen, die drumherum stand und johlte. Und dasselbe war in Hoyerswerda auch schon so, bei den Brandanschlägen in Eisenhütten, Stadt Guben und so weiter. Da kann man sogar nicht mal von organisierten Nazis sprechen. Also so schnell waren die Nazis gar nicht. Das passierte irgendwie von einem Tag auf den anderen. Und es war in der Regel die, wie man immer so schön oder schlimm sagt, normale Bevölkerung. Also das ist das erste Missverständnis. Das zweite ist, wir wurden in manchen Rezensionen eigentlich so ein bisschen behandelt wie ein Sachbuch. Es ist definitiv kein Sachbuch, sondern wir kommen von der Literatur her, wir kommen vom Schreiben her und haben dem Buch zwar ein Vorwort vorangestellt, wo wir sozusagen einen kurzen politischen Überblick über die Gemengelage dieser Zeit geben, aber grundsätzlich ging es uns darum, die Autoren zu motivieren, dass sie erzählen, dass sie ihre eigenen Erlebnisse festhalten, was es damals genau passiert. Und der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Uns fiel auf, dass es in der deutschen Nachwendeliteratur, also in der erzählerischen Literatur, diese ganzen Romane und Kurzgeschichtenbände, die seitdem erschienen sind und en masse immer weiter erscheinen, dass darin keine Asylbewerberheime brennen, es gibt keine Menschenjagden, nichts dergleichen. Also wenn überhaupt, dann taucht mal irgendwie ein Nazi-Skinhead als Witzfigur, läuft da mal so durchs Buch. Ja, aber das war's dann auch. Und das heißt also, die Bilder, die für uns die entscheidenden Bilder dieser frühen 90er Jahre waren, tauchen in der Literatur schlichtweg gar nicht auf. Vor allen Dingen hat es mir einen Song angetan gehabt, und zwar das Lied von der entwendeten Jugend. Und in dem Song beschrieb Manja, wie sie in den frühen 90er Jahren aufgewachsen ist in einer Kleinstadt in Brandenburg und wie plötzlich von einem Tag auf den anderen ihre ganzen Mitschüler sich die Haare schoren und Nazis waren und alle diejenigen durch die Straßen jagten, die das eben nicht taten. Und das hat mich unglaublich berührt, weil auch mich die Thematik beschäftigte. Und dann habe ich sie daraufhin angequatscht und wir haben dann ein Bühnenprogramm erstmal gemacht. Das hieß der etwas andere Heimatabend, wo wir auch eigentlich genau das gemacht haben, was wir jetzt mit dem Buch versuchen, nämlich zu erzählen. Also die Erinnerung wachzuhalten an das, was damals passiert ist, aus unterschiedlichen Perspektiven. Welche Schriftsteller kommen überhaupt in Frage? Wer hat sich überhaupt mit solchen Themen schon mal beschäftigt oder wir hatten ihn zumindest im Verdacht, dass er sich schon mal vielleicht damit beschäftigt hätte oder zumindest im heimischen Hämmerchen damit beschäftigt. Und dann haben wir die Leute einfach angeschrieben. Und das Faszinierende war, dass wir die Texte zum Teil postwendend bekamen. Das heißt, die Leute hatten einen entsprechenden Text längst in der Schublade. Der ist nur aus irgendwelchen Gründen gar nicht verlegt worden. Entweder weil der Verleger gesagt hat, ach, das braucht doch kein Mensch. Ja? Oder weil der Autor selber Zweifel hatte, ob das jemand lesen möchte. Naja, jedenfalls ging es ratzfatz. Also wir hatten das Buch innerhalb von 2 Monaten voll. Hatten viel, viel mehr Texte eigentlich, als wir brauchten. Mussten dann ein Redaktionssystem einführen, was dem Buch allerdings natürlich gut getan hat, auf die Art, konnten wir auch mit dem Material, was wir hatten, ein bisschen komponieren und die Texte so zusammenstellen, dass man das Buch am Ende lesen kann, eigentlich wie einen einzelnen Roman aus 42 unterschiedlichen Federn, ne? Und aus 42 unterschiedlichen Sichtweisen.
Ein Text, der auch im Buch der erste Text ist, der erste erzählerische. Das Buch ist weitestgehend chronologisch geordnet. Der stammt von Emine Sefki Özdamar. 65 ist Emine Sefki Özdamar aus Istanbul nach West-Berlin gegangen, hat dort erstmal ihren Lebensunterhalt in einer Büchsenfabrik bestritten und so, zumindest heißt es in der Legende, mit ihrem ersten deutschen Satz ist sie dann nach Ost-Berlin rübergefahren, hat sich an der Berliner Volksbühne dort vorgestellt und hat gesagt, ich will Brecht lernen, was ihr ziemlich gut gelungen ist, glaube ich. Sie ist heute eine sehr anerkannte und unbedingt lesenswerte Schriftstellerin, Autorin, Bühnendramaturgin. Und ich beginne also mit Emine Sefki Özdamar, Ullis Weinen. Im Jahre 1977 lebte ich in Weiden-Berlin. Ich arbeitete an der Ostberliner Volksbühne mit den Regisseuren Benno Besson und Matthias Langhoff, wohnte in Ostberlin und fuhr manchmal herüber nach Westberlin. An der Friedrichstraße stieg ich in die S-Bahn und kam im Westberliner Wedding-Gesundbrunnen an. Auf der Straße staunte ich jedes Mal und sagte, ah, hier regnet es auch, wie in Ostberlin. Ah, hier schneit es auch. Wenn ich vom Osten aus mit meinen Freunden im Westen telefonierte, fragte ich, Klaus, habt ihr heute auch Sonne im Wedding? Als die Mauer gefallen war und ich wie viele Menschen aus dem Osten über den Kuhdamm ging, traf ich in einem Bus eine Frau aus Ost-Berlin. Sie schaute aus dem Fenster zum Westberliner Himmel hinauf und sagte zu sich selbst laut, und diese wunderschöne Sonne hier. In den ersten Tagen nach der Maueröffnung liebte ich Berlin. In den Zügen, ich fuhr sehr viel mit dem Zug, fingen die Menschen aus dem Westen zum ersten Mal an, laut miteinander zu reden. Es entstanden Gespräche wie bei Auftritten im Theater. Ein Mann rief zum Kellner im Zugrestaurant, einen Kaffee bitte, ich bin frauenfeindlich, wie Oscar Wilde. Ganz Deutschland war plötzlich wie eine Bühne. Zwar wusste man nicht, welches Stück gespielt wurde, aber jeder wollte darin eine Rolle haben. In Westberlin sah man viele Menschen aus dem Osten, auf dem Kuhdamm. Ihre Kleidung passte nicht zu Westberlin. Ihre Kostüme sahen in dem schicken Westberliner Bühnenbild so verbraucht aus. Die Menschen aus dem Osten sahen aus wie Schauspieler aus einem Maxim Gorki-Stück, die plötzlich ihre Bühne verloren hatten und auf einer anderen Bühne, in der ein ganz anderes Stück gespielt wurde, gelandet waren. Am Kudamm hörte ich zwei Franzosen miteinander sprechen.
Pourquoi il y a beaucoup de clochards aujourd'hui dans la rue?
Der Rhythmus der Stadt hatte sich verlangsamt. Kapitalismus als Zoo, KDW in der Hauptrolle. Am Eingang des Kaufhauses Wertheim stank es nach Fürzen. Die Leute aus dem Osten hatten fremde Lebensmittel gegessen und getrunken. McDonald's, Döner Kebab, Coca-Cola. In der Türkei sagt man, der Nachbar glaubt, das Huhn seines Nachbarn sei eine Gans. Und die Ehefrau des Nachbarn sei noch Jungfrau. Ich stand an der Bushaltestelle. Vier ostdeutsche Männer kamen mir entgegen. Und einer sagte ganz leise zu seinen Freunden, hier gibt es auch sehr schöne Frauen. An der Bushaltestelle standen ein paar Trabants im Halteverbot. Eine Frau sagte, guck mal, die haben sogar ihren Trabant an der Bushaltestelle geparkt. Weißt du warum? Weil sie denken, dass das Freiheit ist. Dann zitierte sie Marx. Also keine Westberliner, Ostberliner. Am Kudamm in der Nähe des KDW fuhren überhaupt keine Autos mehr. Alles war voller Menschen aus dem Osten. Die Müllkörbe auf den Straßen, die früher von den Westberliner Pennern durchsucht worden waren, waren jetzt voll mit Bananenschalen. Ein Westberliner Kudamm-Penner, der wie ein Intellektueller aussah, lief zu einem dieser Müllkörbe, sah die Massen von Bananenschalen und machte eine große Stummfilmgeste der Verachtung. Er legte eine Bananenschale unter seinen Schuh und tat so, als rutschte er darauf aus wie Charlie Chaplin. Ich ging zu einem Kebabladen, in dem Menschen aus dem Osten zum ersten Mal Kebab aßen. Es war voll wie bei McDonald's, nur ein einziger freier Stuhl. Ich fragte, darf ich mich zu Ihnen setzen? Die Frau erhob sich zweimal von ihrem Stuhl. Bitte sehr, und wollte mir auch gleich ihren Stuhl anbieten, als ob alle Stühle mein Eigentum wären. Dann stieg ich in einen Bus und fuhr den Kudamm hoch. Ich trug einen Pelzmantel. Eine dicke ostdeutsche Frau setzte sich neben mich auf meinen Pelzmantel. Sie stand sofort wieder auf und rief, Entschuldigung, dass ich mich auf ihren Nerz gesetzt habe. Es ist kein Nerz, antwortete ich. Gott sei Dank, wäre ja schade um den Nerz, sagte sie. Ein Penner stieg mit einer brennenden Zigarette in den Bus. Der Busfahrer sagte zu ihm, wenn Sie mir Ihren DDR-Pass zeigen, brauchen Sie nicht zu zahlen. Der Penner kaufte ein Ticket und schrie in den Bus, DDR-Bürger, sehe ich vielleicht so aus? Ich fuhr zu meiner Wohnung in Dahlem. In der Villa nebenan wohnten reiche Verrückte mit ihren Krankenschwestern. Einer weinte laut. Und ich fragte die Krankenschwester, warum weint denn Uli? Sie sagte, ach, Sefki, er glaubt, dass er raus muss, weil Honecker bald hier einzieht. Ich wohnte in einer Villa im Parterre, in einem verglasten Atelier. Der Gärtner bei den Nachbarn als alter Nazi verschrien, sagte mir, ab jetzt Vorhänge zu, die kommen alle rüber, Frau tot. Er fuhr mit seiner Hand, wie mit einem Messer an seinem Hals entlang, als könnte man mir jetzt den Hals aufschlitzen.
Ja, und da hatte der Nazi-Gärtner von Emine Sefki Özlem mal durchaus das richtige Gespür. Denn wie gesagt, wenig später, die letzten beiden Montagsdemonstrationen, da gingen die Menschenjagden schon los in Berlin, schon im Februar 1990, also lange vor Vereinigung, ja, wurden die ersten Dönerimbisse, die Scheiben eingeworfen und zum Teil flogen sogar Molotow-Cocktails. Das alles passierte direkt 1990, also ganz kurz nach dem Mauerfall. Wir machen jetzt einen Sprung ins Jahr 1991. Auch ein autobiografischer Text, diesmal von mir. Das Problem bei autobiografischen Texten ist ja, wenn man so mit dem Abstand von 20 Jahren über eigene Erlebnisse schreibt, dann hat man immer zwei Möglichkeiten. Entweder man dreht so ein bisschen an den Schrauben, damit man nicht ganz so peinlich dasteht. Ja? Oder man sagt, ja mein Gott, ich war halt jung, so war ich eben. Und steht dazu, ich habe mich für Letzteres entschieden. Der Text heißt Erstkontakt. Im Jahr 1987 waren Freund Marvin und ich, wie so viele junge Aussteiger vor uns, nach West-Berlin gezogen, auf die Insel, wie wir sagten. Die Insel lag eingemauert inmitten eines exotischen kleinen Nachbarstaats, den wir oft durchquerten, aber nie besuchten. Seine Exotik war von einer tristen, hässlichen Natur, die keine Reiseträume weckte. Obgleich dort Deutsch gesprochen wurde, war er uns fremder als Frankreich oder England. Erst mit dem Einreißen der Mauer sollte aus ausländischer Andersartigkeit inländische Rückständigkeit werden und aus dem Staat eine Zone, die davon betroffen war. Der chronisch überfüllten Inselgemeinde wurde das, was gestern noch Hauptstadt der DDR war, als neuer billiger Wohnraum übereignet. Wir aber hatten Wohnungen. Höchstens, dass wir mal Bekannte in der besetzten Mainzer Straße oder einen der illegalen Clubs in Mitte besuchten. Meist blieben wir auf den alten Pfaden durch Kreuzberg, Schöneberg und den Wedding. Unseren Erstkontakt mit dem, was nun die Zone war, sollten wir erst im Sommer 1991 haben.
Dr. Psycho ist hier. Wir brauchen dich.
Das hatte Marvin die Telefonistin ausrichten lassen, Ausrufezeichen inklusive. Ich dankte ihr, sammelte die Klappschachteln ein, packte den stinkenden Styroporsarg in den Kofferraum und machte mich zum fünften Mal an diesem Abend auf den Weg nach drüben. Von einem Dr. Psycho hatte ich noch nie gehört, aber da mein grüblerischer Freund Marvin sich zuletzt weitgehend auf seine Weddinger Wohnung zurückgezogen hatte und den tobenden Veränderungen in der Stadt die kalte Schulter zeigte, konnte es sich nur um Besuch aus der alten Heimat handeln. Micha vermutlich, sein exaltierter Bruder, dem ein solches Pseudonym zuzutrauen war. Zwei Straßenecken weiter fuhr ich rechts ran, stopfte Servicehemd und Käppi unter den Sitz und wendete. Ich hatte sowieso kündigen wollen. Und wenn Marvin schon Bereitschaft signalisierte, seine postmodernen Philosophen mal beiseite zu legen, konnte man schlecht Nein sagen. Rüschenhemd, Lederblazer, Ringe, Ohrringe, nach drei roten Ampeln war ich wieder ich selbst oder was ich damals dafür hielt. Die beiden standen schon auf der Straße.
»Taming the East«, schrie Micha, als er sich auf den Rücksitz plumpsen ließ. »Vorwärts und nicht vergessen!«
Wir wollen raus in die Zone, erklärte Marvin. Einfach geradeaus Richtung Ostsee. Das ist der Plan. Ich hab Wodka und Kiff dabei und der Psycho hat uns seine komische Musik mitgebracht.
Dr. Psycho, bitte. Und die Musik ist nicht komisch, die ist geil. Securitate Beat, post-sowjetischer Grindcore.
Aus Wiesbaden, dem Nabel der Welt, ergänzte Marvin.
Ach, ihr Berliner Subkulturpisser, habt doch keine Ahnung, blaffte Micha zurück. Schaut euch doch nur an, diese Klamotten. Die 80er sind vorbei, es wird wieder Geschichte gemacht und Dr. Psycho liefert euch den Beat dazu. Schmeiß mal rein, Dicker. Volkskrieg, hör das Signal, Volkskrieg für das Kapital, schrie seine Stimme vom Band.
Dazu schien halb Wiesbaden auf einem gewaltigen Schrottplatz rumzutrommeln, während sich der Rest um ein einzelnes Casio-Keyboard balgte. Micha setzte zur riesigen grün verglasten Hornbrille, die mir gleich aufgefallen war, eine dieser Sowjetpelzmützen vom Polenmarkt auf.
Dr. Psycho brings you Ceausescu-Style!
Wir passierten die Bornholmer Brücke und rumpelten durch erste Schlaglöcher in die Pankower Dunkelheit. Ich ärgerte mich jetzt schon, dass ich mich darauf eingelassen hatte.
Apropos Doktor, was macht denn dein Studium, fragte ich.
Ach, Firlefanz, jetzt ist nicht die Zeit, um Geschichte zu studieren. Jetzt müssen wir Geschichte machen. Sagt bloß, ihr geht noch zur Uni.
Immer freitags, erwiderte Marvin. Da gibt's Fisch in der Mensa.
Ich bog nordwärts in die Schönhauser Allee ein, eine menschenleere Ruinenlandschaft, der Weddinger Lichterzirkus nur noch ein orangenes Glimmen am Nachthimmel. Schlaffe Deutschlandfahnen hingen von den Fensterbrettern und einzig die Leuchtschriften neu eröffneter Sexkinos sorgten für ein bisschen buntes Licht.
»Willkommen in der Zone«, rief Marvin durch das Dröhnen des Kopfsteinpflasters.
Micha lachte.
»Super, so hab ich's mir vorgestellt. Terra incognita. Weißt du doch, wo du hinfährst, Dicker?«
»Bis zum Stadtrand weiß ich Bescheid.«
»Immerhin, Marvin scheint den Osten ja weiter ignorieren zu wollen. Überhaupt, wenn man sich den Trubel an der Mauer anschaut, kriegt man den Eindruck, dass ihr die einzigen Idioten seid, die an der Sache kein Geld verdienen.«
»Sollen wir etwa mit Hämmerchen auf die Reste dieser dämlichen Mauer einschlagen?« gab Marvin zurück. »Außerdem, der Dicke verdient ja dran. Deswegen kennt er sich auch aus.«
»Schau an, der Dicke! Was treibst du denn so? Hütchenspiel? Prostitution?«
»Pizzas. Ich fahre Pizzas aus dem Wedding nach Pankow. Gib 2 Mark mehr, weil sich die türkischen Kollegen da nicht hintrauen. Hab aber gerade gekündigt.«
»Pizzas? Hab mich schon gefragt, was hier so stinkt. Mann, seid ihr Deppen! Ihr könntet doch wenigstens schmuggeln. Scheint doch in Berlin gut zu laufen. Im Fernsehen sieht man Armeen von Zöllnern an der polnischen Grenze aufmarschieren, während die Zigaretten und der ganze Scheiß hier offen verkauft werden.«
»Hab keinen Fernseher mehr«, erklärte Marvin. »Ich brauch den Wahnsinn nicht auch noch in der Glotze.«
»Und so kamen sie unter das Rad der Geschichte. Aber jetzt ist ja Dr. Psycho bei euch. Wenn wir zurück sind, gehört uns mindestens eine Koltiose. Wodka bitte!«
Marvin ließ die Flasche kreisen, die Ruinen blieben zurück, Alleebäume traten an ihre Stelle, drumherum nichts als Schwärze. Ich fragte mich, wann die beiden merken würden, dass es hier draußen keine Ziele gab, schon gar nicht um diese Uhrzeit. Hinter einem der ausgestorbenen Straßendörfer quiekte Micha plötzlich auf.
»Jetzt kommen auch noch die Außerirdischen! Wiedervereinigung mit Alpha Centauri!«
Lichtkreise tanzten zu unserer Linken durch den Nachthimmel. Wenig später waren sie auch rechts zu sehen, dann vorn. Irrlichter über einem toten Land.
»Ob das die Russen sind?«
»Wenn ja, was suchen die da oben?«
Plötzlich sah ich einen Menschen. Mit ausgestrecktem Daumen trottete er die leicht vernebelte Allee entlang wie eine Rückenfigur von Caspar David Friedrich.
»Aus Berlin, wa?« fragte er, als er auf den Rücksitz kletterte.
»Ich nicht«, antwortete Micha. »Was willst du denn für den Jeansanzug? Der fehlt mir noch.«
»Verarschen kann ich mir alleine. War früher öfter in Berlin, aber jetzt nicht mehr. Ist mir zu hart.« »Hart?« fragte Marvin zurück.
»Na, mit die ganzen Türken. Der Kumpel von dem Kumpel war mal in Kreuzberg. Da haben ihn 2 mit Messern angegriffen, direkt an der U-Bahn.«
»Ist mir noch nie passiert«, sagte Marvin, »und ich hab da gewohnt.«
»Wo soll's denn hingehen, Genosse?« fragte Micha.
Dorfdisse, ist nicht mehr weit. Und ich heiß nicht Genosse, sondern Bernd.
Kommen wir da auch ohne Biermann-Schnauzer rein?
Micha war in seinem Element. Ich ärgerte mich, dass ich angehalten hatte. Jetzt würden wir doch nicht so bald zurückfahren. Die Disco wurde in einem schmucklosen Allzwecksaal abgehalten. Vor der Tür drehte sich ein riesiger Flaggscheinwerfer. Drinnen markierten bunte Glühbirnen einen Teil des Linoleumbodens als Tanzfläche. Zwei dickliche Endvierzigerinnen schoben sich zu einer Schlagermelodie herum. Ein paar Dutzend Menschen hockten mit Bierflaschen an Resopaltischen, westlich aufgeputzte Teenager zwischen geblümten Blusen, Schnauzern und grauen Vollbärten.
Und jetzt war's für die Freunde der härteren Gangart, sang der DJ in sein Handmikrofon.
Eine Glocke ertönte. AC/DC. Die Frauen setzten sich. Ein einzelner Langhaariger stellte sich breitbeinig auf und schüttelte rhythmisch den Kopf. Marvin ging Bier holen. Kaum hatten wir uns gesetzt, schwankte ein Holzfäller-Typ heran.
»Dit ist mein Tisch«, sagte er.
»Und der da?«, fragte Marvin zurück.
»Dit ist auch mein Tisch.«
Sein Blick wanderte von Michas Pelzmütze über Marvins rosa Rüschenhemd zu meinem himmelblauen.
»Seid ihr Schwuchteln?«
»Nee, aber ich hab mal so einen amerikanischen Schwulporno gesehen. Ziemlich heiß. Lauter Typen in Jeansanzügen und Holzfällerhemden, die sich gegenseitig...« Micha blies kurz die Wangen auf. Der Holzfäller hob die Hand. Drei Parkerträger lösten sich vom Tresen.
»Lass gut sein, Kutte«, rief unser Mitfahrer herüber. »Die Wessis sind meine Gäste.«
Ein letzter scharfer Blick.
»Na gut.«
Bernd trat mit einem Tablett voller Schnapsgläser an den Tisch. »Dit ist eingeschworen hier. Bist du als Fremder erstmal Arsch. Macht man ja auch nicht. Irgendwo fremd reinlatschen. Prost.« Er begann von Irland zu erzählen, wo die Welt noch in Ordnung sei. Zwei Freunde wären schon da, aber er hätte Angst vor dem Heimweh. Auf AC/DC folgte Ostrock, dann »Für unsere Freunde der schwarzen Kunst«, »The Cure«. Micha ging die Barkeeperin anbaggern, wir tanzten mit den Teenagern, ich merkte, dass ich ziemlich betrunken war.
»Kann man hier irgendwo pennen?«, fragte ich Bernd.
»Ah, paar Dörfer weiter, da haben so Rocker aus dem Westen wat aufgemacht, da könnt ihr's versuchen.« Wir holperten weiter durch die Nacht. Micha war sauer.
»Scheiß Ostweiber! Sind da noch Pizzen in dem Kasten? Ich hab Hunger!«
»Kann ich nicht empfehlen. Unser Koch spuckt gerne mal drauf oder schneuzt sich in die Meeresfrüchte. Vor allem bei den Panko-Touren.«
Micha hob den Deckel an.
»Und die Spaghetti?«
»Carbonara? Denkt nicht mal dran.« Der nächste Flaggscheinwerfer drehte sich vor einem einsamen Bauernhaus, drumherum schwere Motorräder. Die Rocker hockten in voller Lederkluft um einen der Gasttische und begrüßten uns mit großem Hallo, wie wir den Laden denn gefunden hätten.
»Was? Der Scheinwerfer ist noch an? Scheißding, frisst viel zu viel Strom!«
Stühle wurden rangezogen und Bier gezapft.
»War Hexes Idee, der Laden. Haben das ganze Gelände gekauft. Super billig. Militärliegenschaft. Muss nur noch von dem giftigen Dreck befreit werden. Da will uns die Kreisverwaltung ein paar Arbeitslose schicken. Und dann gibt's Festivals hier. Ist eine Goldgrube, sag ich euch. Hexe hat immer die besten Ideen. Bis dahin schachern wir mit den Russen rum. Die Scheinwerfer gibt's bei denen für ein Appel und ein Ei. Verkaufen wir dann an Kneipen und Dorfdissen. Sagen einfach, das macht man im Westen so. Gehen wahrscheinlich alle an der Stromrechnung pleite.
Gelächter.
Und, wer ist Hexe?
Hexe ist die Beste, unsere Frau. Viel unterwegs, wollte aber heute Nacht noch zurückkommen.
Jägermeister wurde ausgeschenkt, Marvin reichte Joints herum. Die Rocker erzählten, dass es nicht immer einfach sei hier draußen. Die Jungs aus der Gegend haben so eine komische Miliz aufgebaut, machen auf Skinhead und überfallen manchmal Leute. Irgendwie planlos, aber allein ist man nachts besser nicht unterwegs.
»Ach, keine Revolution ohne Blutphase«, knurrte Micha, noch immer sauer über sein Abblitzen in der Disco. Im oberen Stockwerk gab es ein Matratzenlager mit Wolldecken. Marvin rollte eine Gute-Nacht-Tüte, dann war ich weg. Im Traum wurde mir der Prozess gemacht. 5 Jahre forderte der Staatsanwalt für den Diebstahl von Arbeitskleidung, Pizzen und Spaghetti. Mein Verteidiger beantragte einen DNA-Test an der Carbonara. Lärm im Saal, lautes Hupen. Ich schlug die Augen auf. Marvin und Micha standen bereits am Fenster. 3 Trabis und 2 schwarze Westkarren hatten mit laufendem Motor den Vorhof umstellt. Eine Rotte gestiefelter Glatzköpfe brüllte durcheinander. Sie trugen Fackeln und Latten. Steine knallten gegen die Hauswand. 2 der Rocker versuchten, sich Gehör zu verschaffen. 1 blutete bereits am Kopf.
»Wollen vielleicht nur ihren Scheinwerfer umtauschen«, meinte Micha. Da öffnete sich unter uns die Haustür.
Eine feenhafte Gestalt mit lila Haaren und wallenden Gewändern trat in den Lichtkreis. Sie breitete die Arme aus. Auf einmal war es so still, dass man das Klirren ihrer Armreifen hören konnte. »Geht«, hauchte sie, nur dieses eine Wort. Ihre Hände klatschten leise über dem Kopf zusammen. Die Fackeln fielen zu Boden, die Glatzköpfe stiegen wortlos zurück in ihre Autos und fuhren davon. Marvin bemerkte, dass mir der Mund offen stand, grinste, zog mich vor zum Fensterbrett und deutete nach unten. Jetzt sah ich die anderen 3 Rocker, die breitbeinig hinter der Fee Aufstellung genommen hatten. Sturmgewehre im Anschlag. Bei den Russen gab es wohl nicht nur Scheinwerfer. Kurzer Einschub an der Stelle. Das sah damals alles gar nicht danach aus, aber die haben sich tatsächlich durchgesetzt, die Rocker da in ihrem Bauernhaus. Und tatsächlich haben sie von der Kreisverwaltung dann jugendliche Arbeitslose geschickt bekommen, die ohne Schutzkleidung diese Militärliegenschaft komplett von der ganzen Chemie und dem ganzen Munitionsdreck und so gereinigt haben. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das damals gemacht haben, heute noch leben. Die Rocker jedenfalls leben heute noch und haben tatsächlich dort ein Hardrock-Festival aufgebaut, was es bis heute gibt. Sehr erfolgreich. Irgendwie kommen jedes Jahr 10.000 Menschen hin. Ne? Hexe und ihre Rocker schliefen noch, als wir uns wieder auf den Weg machten. Bei Tageslicht wirkte die flache Landschaft staubig und leblos. In den Dörfern kläfften uns unsichtbare Köter hinterher. Hier und da standen 4-stöckige Wohnblocks im Nichts, verkrätzt mit Satellitenschüsseln und schwarz-rot-goldenen Fähnchen, mal mit, mal ohne Hammer und Zirkel. Aus den Wäldern ragten Schornsteine, die nicht rauchten, alle paar Kilometer mit Girlanden und Stacheldraht umspannte Äcker voller Gebrauchtwagen.
»Und, wie findest du die Zone, Psycho?«, fragte Marvin.
Micha zuckte die Achseln.
»Sieht aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Nur nicht schwarz-weiß. Und es heißt Dr. Psycho. Weiß der Dicke noch, wohin er fährt?«
»Ich orientiere mich an der Sonne. Zur Oder geht's definitiv ostwärts. Und die sollte irgendwann in die Ostsee fließen.«
»Nicht schlecht, Meister Kolumbus. Hau mal wieder Musik rein, Marvin.«
Ein Schlagbohrer jaulte auf. Wiesbaden machte sich erneut über seinen Schrottplatz her.
»Karneval in Riad, Scharia in Rio, Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch macht Spaß«,
schrie Michas Stimme aus den Boxen. Die Landschaft wurde welliger, die Straßen schmaler, die Schlaglöcher tiefer. In einer kleinen Stadt fanden wir eine Kaufhalle. 3 Regale mit Nutella, Pfanni, Miracoli und Co. in einem Saal von der Größe einer Turnhalle. Die Verkäuferin sah uns kurz an und ging einfach weg.
»Ich brauche aber trotzdem was zu essen«, meinte Marvin. »Wir können ihr das Geld ja passend hinlegen.«
»Leute, schaut mal!«
Micha stand gebeugt über einer Reihe Kartons an der Rückwand des Saals. Gläser mit Gurken und Würstchen, Kekstüten und sogar Mandarinendosen waren wahllos zusammengeworfen worden. »Altware, Stück 50 Pfennig«, stand darüber. Wir stellten uns eine Auswahl zusammen und packten noch ein Toastbrot aus dem Westregal dazu. In dem Moment öffnete sich die Hintertür und eine ältere Dame schlurfte heran, vielleicht die Mutter der Verkäuferin. Sie warf einen kurzen Blick auf unseren Karton.
»Dit sind 15 Mark«, sagte sie. »Aus Berlin, wa? Wär mir nischt. Mein Sohn hat erzählt, ein Freund war mal da. Der ist in Kreuzberg von zwei Türken angegriffen worden. Mit Messern. Nee. Bald darauf sahen wir die Oder, fanden aber keine Möglichkeit, ans Ufer zu kommen.
Ach, essen wir eben im Wagen, meinte Micha. Die Gurken sind lecker.
Reiß dich zusammen, Psycho.
Doktor Psycho, bitte. Und die sind echt gut, die Gurken von denen. Ey, kannst du da nicht mal fragen, Dicker?
Ein Grüppchen rotgesichtiger Männer hockte mit Bierbüchsen am Straßenrand.
Entschuldigen Sie?
Weiter kam ich nicht. Eine Büchse knallte neben meinem Kopf an die Seitenscheibe. Ich trat das Gaspedal durch. Eine zweite Büchse traf das Dach. Dann waren wir außer Wurfweite.
Ach, sicher nur ein Begrüßungsritual, meinte Micha. Die Maori fuchteln einem ja auch mit Speeren vorm Gesicht rum, um Hallo zu sagen. Nicht aufgeben, Kolumbus.
Abel Tasman, berichtigte Marvin. Der war das bei den Maori. Und das Begrüßungsritual endete mit 4 Toten.
Im nächsten Dorf hatte sich eine Gruppe kahlköpfiger Jugendlicher um einen brennenden Sperrmüllhaufen versammelt.
Sieg heil, Sieg heil, Sieg heil, brüllten sie, als wir vorbeifuhren. Steine knallten gegen den Wagen.
Im Rückspiegel sah ich, wie ein paar von ihnen Fahrräder aus dem Gebüsch zogen und versuchten, uns hinterher zu strampeln.
Marvin lachte. Na, Psycho, willst du hier nicht deine Kolchose gründen?
Doktor Psycho, bitte. Alles nur postrevolutionäre Traumata. Das legt sich.
Endlich führte ein Sandpfad zum Fluss hinab. In einer Senke stand ein ausgebranntes Auto. Schwäne paddelten gemächlich durch eine Insellandschaft aus alten DDR-Fernsehern und DDR-Kühlschränken. In den Bäumen großes Gezwitscher. Marvin und Micha liefen zum Ufer. Ich holte die Decke aus dem Kofferraum und begann, das Picknick anzurichten. Während ich noch mit dem Taschenmesser an der Würstchendose rummurkste, hubte es von der Straße. Ein Mercedes-Transporter mit Werbeaufdruck. Der Fahrer kam grinsend auf uns zu.
»Würde mich hier nicht häuslich einrichten«, erklärte er. »Da kommen ein paar wütende Jungs mit Fahrrädern und Knüppeln. Schätze, die suchen euch.«
»Jetzt reicht's«, meinte Marvin. »Lasst uns zurückfahren.«
Micha schüttelte den Kopf.
»Ich will das Meer sehen. Ist eine Frage der Ehre. Habe ich recht, Kolumbus? Wir können ja auf der polnischen Seite weiterfahren.«
»Ah, da müsst ihr über die Autobahn. Ist der einzige Übergang. Aber macht einen Bogen um Schwedt. Schwieriges Pflaster. Vor allem mit euren schwulen Klamotten. Hier draußen musst du dich anpassen, Mensch. Habe ich schnell gelernt.«
»Was verkaufen Sie eigentlich?«
Er lachte. »In den Städten Staubsauger, hier Gartengeräte. Hab mit Versicherungen und Zeitschriftenabos angefangen, aber inzwischen reagieren die Leute darauf empfindlich. Zur Sicherheit habe ich die hier.« Er zog eine Armeepistole aus der Tasche. »Arme Schweine, die Russen. Versuchen noch ein bisschen Kohle zu machen, bevor man sie nach Sibirien karrt.«
Aus der Ferne war Gebrüll zu hören. Wir dankten ihm und fuhren weiter. Micha teilte Würstchen und Gurken aus.
»Ist euch aufgefallen, dass es hier draußen keine Bullen gibt?«, fragte Marvin. »Hätte nie gedacht, dass ich die mal vermissen würde.«
Als die ersten Plattenbauten zu sehen waren, folgte ich dem Rat des Vertreters und umfuhr sie weiträumig. Die Autobahn erkannten wir schon aus der Ferne, eine endlose Kette von LKWs und kleinen staubigen Autos mit großen glänzenden Autos auf Anhängern. Die Fahrer saßen rauchend und biertrinkend am Straßenrand, nichts bewegte sich und noch 20 Kilometer bis zur Grenze.
»Ich will aber ans Meer«,
maulte Micha jetzt ohne Pelzmütze und mit studentischer Nickelbrille. Stumpf fuhr ich weiter nordwärts. Irgendwann musste dieses beschissene Meer ja auftauchen. Stattdessen entdeckte Marvin an einer Kreuzung ein Volksfestplakat.
»Karussell, Buden, Striptease«, las er vor. »Das ist heute.«
Micha war sofort Feuer und Flamme.
»Kommt schon, Leute, Grillfleisch, Kartoffelsalat, nackte Frauen. Man kann nicht nur von Dosenwurst und Gürkchen leben.«
Ich wusste, dass es ein Fehler war und bog trotzdem ab. Die Plakate lenkten uns durch planlos in die Landschaft gewürfelte Plattenbauten und klägliche Überreste einer Altstadt hin zu einer Brachfläche, auf der ein paar Trabis parkten.
»Das Meer«, rief Micha.
Marvin zwinkerte mir zu. Bestenfalls das Stettiner Haff, aber uns sollte es recht sein. Ich langte unter den Sitz und zog das Hemd mit dem Wedding-Pizza-Emblem über.
»Ist das klug?« fragte Marvin.
»Keine Ahnung, bei den Pankotouren hilft's.« Hinter der zerschmetterten Promenade verrotteten Strandkörbe im Sand. Eine einsame Möwe schimpfte. Am Straßenende stand eine runde Einzäunung blickdicht mit Plastikplanen verspannt. »Siggis Striptease, geile Girls«, war darauf zu lesen. Nebendran hatte man einen Grillwagen, Schießstände und andere Buden um ein Kinderkettenkarussell platziert. Ein Mädchen in zu großen Gummistiefeln drehte sich still im Kreis. Kleinfamilien in Tarnhosen schlenderten mit Zuckerwatte und NPD-Luftballons herum. Irgendwo dudelte irische Volksmusik. Die Besitzerin des Grillwagens verschwand einfach durch die Seitentür, als sie uns kommen sah. Aber am NPD-Stand bekamen wir Knacker und Salzgurken. Zwei der Körbe am Strand schienen noch brauchbar. Wir richteten sie auf und aßen unsere Würste mit Blick aufs Haff.
»Bei Sonnenuntergang sollten wir aber weg sein«, meinte Marvin.
»Quatsch«, antwortete Micha. »Jetzt will ich auch die Stripshow sehen. Komm, roll mal ein.« Wir saßen und rauchten. Aus der Einzäunung wurden Scheinwerferstative in den Himmel geschraubt, Frauenstimmen plapperten aufgeregt in einer fremden Sprache durcheinander, ein Mann brüllte dazwischen, mehrfaches Klatschen, gefolgt von lautem Schluchzen. Immer wieder Motorengeknatter von der Straße. Marvin steckte gerade den zweiten Joint an, als von hinten ein junger Glatzkopf um den Strandkorb trat.
»Kann ich mal?« sagte er und erstarrte bei unserem Anblick.
Marvin reichte ihm das Feuer.
Seid ihr aus Berlin?«
»Klar.«
Viel Türken da, oder? Der Kumpel von einem Kumpel von mir.«
»Ja, krass«, antwortete Marvin. Der junge Mann bedankte sich artig und verschwand. Immer mehr Autos waren zu hören. Ich stand auf und sah mich um. Vor dem Eingang zur Stripshow drängte eine Meute pöbelnder Männer mit Bierbüchsen und Schnapsflaschen auf Einlass. Alle trugen die gleichen grünen Bomberjacken. Hin und wieder wurde einer aus dem Pulk gerempelt und musste sich hinten wieder anstellen. Schreckschusspistolen feuerten Salven in die Luft. Wenigstens hoffte ich, dass es Schreckschusspistolen waren. Eine zweite, kleinere Rotte hatte auf dem Parkplatz zusammengefunden. Keine Frage, welcher Wagen dort ihr Interesse geweckt hatte.
»Und jetzt?« fragte ich.
»Schau da!« rief Marvin. »Ein Lada der Volkspolizei mit zwei neu eingekleideten Polizisten drinnen tuckerte langsam vorbei. Sie hupten zweimal, winkten einem Bekannten in der Menge zu und fuhren lachend davon.« Marvin ließ den schon halb erhobenen Arm wieder sinken. Unauffällig zogen wir uns hinter die Promenade zurück. »Wir könnten erzählen, dass wir von Wedding Pizza sind und hier demnächst eine Filiale eröffnen«, schlug ich vor. »Dann verteilen wir die Pizzen als Werbegeschenke. Speisekarten müssten auch noch da sein.«
Micha schüttelte den Kopf.
»Verstehe, dass du Angst um deinen Wagen hast, Dicker, aber das ist das Blödeste, was ich je gehört habe.«
Erste Lichtkreise begannen über den Abendhimmel zu tanzen. Ein schrilles Fiepsen, dann donnerte »Sherry, Sherry, Lady« aus der Umzäunung. Besoffener Jubel brach aus.
»Ficken, ficken, ficken«,
brüllte es aus 100 Kehlen. Auch die Rotte vom Parkplatz eilte nun zum Einlass. In weitem Bogen näherten wir uns dem Wagen. Ein Spiegel war abgebrochen und ein Hakenkreuz in die Fahrertür geritzt worden, aber die Reifen hatten noch Luft und der Motor sprang klaglos an. Wir verließen die Zone auf direktem Weg. Nur zweimal mussten wir anhalten, das erste Mal, um zu tanken, das zweite Mal, weil man uns für Zigarettenschmuggler hielt. Micha erklärte, schon die Römer hätten gewusst, dass hinterm Limes nur Barbaren hausen, und nahm den nächsten Zug zurück nach Wiesbaden. Ich heuerte bei einem Pizzaservice in Wilmersdorf an, Marvin legte sich wieder einen Fernseher zu und wir warteten auf die Bilder, die zwangsläufig kommen mussten und die keine 3 Monate später tatsächlich kamen.
aus Hoyerswerda. Vielleicht mal ganz kurz. Wir haben ja jetzt schon über 50 Lesungen mit dem Buch gemacht und uns ist mehrfach jetzt schon passiert, dass gerade im Osten nach Lesungen Leute dann nach der Lesung kommen und denen geht der Witz mit der Türkengeschichte, ne, mit den Messern, der geht denen gar nicht auf, sondern ganz im Gegenteil. Die erzählen uns dann alle nach der Lesung nochmal dieselbe Geschichte. Ja, übrigens, also ich kannte ja auch jemanden, der ist in Kreuzberg von zwei Türken und so. Ja.
100, wir hatten schon 100.
Und das letzte Mal, das war die Krönung, das war nach einer Lesung in Hoyerswerda, da kam tatsächlich einer, ja, so Sachen kenne ich auch. Ich war mal mit Freunden, mit Fußballkumpels, waren wir in Kreuzberg und da kamen 100 Türken mit Messern. Wahnsinn, ja, also moderne Legenden. Ne?
Okay, Perspektivwechsel. Der folgende Text stammt von Angelika Nguyen, eine Ostberliner Autorin und Filmwissenschaftlerin. Und eigentlich hatten wir sie gar nicht für das Buch auf dem Plan, sondern sie hat einen sehr guten Film gemacht, 1991, einen Dokumentarfilm zur Situation vietnamesischer Vertragsarbeiter in Ostberlin. Bruderland ist abgebrannt. Den wollten wir eigentlich im Rahmenprogramm unserer Buchvorstellung zeigen und wir sind ins Plaudern gekommen und irgendwann sagte sie, eigenartig, meine eigene, ja nun eher ungewöhnliche Geschichte in der DDR als Tochter eines vietnamesischen Vaters aufzuwachsen, war nie Thema meiner Arbeit bislang. Also diese vietnamesischen Vertragsarbeiter, das hat sie gar nicht mit sich so in Verbindung gebracht in dem Sinne. Angelika Nguyen, Mutter, wie weit ist Vietnam? Mutter, wie weit ist Vietnam? Das ist der Titel eines Gedichts, das jahrelang im Lesebuch der DDR-Schulen stand und ich hasste es. Geschrieben hat es Fritz Räbiger, ein Schlagertexter. Der Gegensatz zwischen der vorgeführten Modellsituation und meiner eigenen Lage war nur eine Ursache des Schmerzes, den dieser Text mir bereitete. Das Gedicht, in dem ein DDR-Kind seine Mutter nach dem exotischen Kriegsland fragt und die Solidaritätsbotschaft schlicht herleitet, Mutter, du weinst, so nah ist Vietnam, spielte mit meinen Gefühlen Fußball. Denn mein Vater war wirklich im Vietnamkrieg. Die Frage nach der Entfernung von Vietnam brauchte ich zu Hause nicht zu stellen, denn gerade diese machte uns das Leben schwer. Und wenn jemand etwas zu weinen hatte, dann nicht jene erdachte Gedichtfigur, sondern meine Mutter und ich in Ost-Berlin und mein Vater in Hanoi. Es war ein bestelltes Gedicht. Der Protest gegen den Vietnamkrieg war in den politischen Blöcken unterschiedlich verankert. Im Westen kam der Protest von unten, im Osten von oben. Dort war er Teil der Staatspolitik gegen den Westen und Teil der Solidarität mit einem verbündeten Land und wurde offiziell gelenkt. Das hieß, dass es in der DDR keine gelebte Protestkultur gegen den Vietnamkrieg gab, keine selbst erworbene, schon gar nicht durchlittene Identifikation in der Bevölkerung. Das Resultat war eine Distanz zu allem, was von oben kam, also auch zur Internationalität, die ohnehin nur eine Behauptung war. Das ideologische, wirtschaftliche und geistige Binnengebilde DDR vollzog seine territoriale Abschottung endgültig mit dem Mauerbau 1961. Wann fing das alles an? 1956, als meine Eltern einander in Hanoi kennenlernten? 1957, als meine Mutter strafweise in die DDR zurückgeschickt wurde? In meinem Geburtsjahr 1961? 67, als mein Vater in den Vietnamkrieg ziehen musste? Oder 1968, als meine Mitschüler mich an meinem ersten Schultag in die Ecke drängten und in seltsamer Einigkeit als Chinesin auslachten? Was machen mit der täglichen, schwitzenden Angst der langen Schuljahre? Angst vor einem falschen Wort, einem falschen Blick im Klassenraum, weil ich wusste, wann es wieder bei mir enden würde mit dem Feixen der Mitschüler, den Bemerkungen, den Beleidigungen. Ganz falsch konnte auch eine Solidaritätsveranstaltung mit Vietnam in der Aula sein und von denen gab es in meiner Schulzeit viele. Während mein Vater in Hanoi stationiert war, kämpfte ich im befreundeten Bruderland an zwei Fronten. Gegen die Kinder, die mich quälten, und gegen die Plakate, Parolen und Lieder, die ein Mitgefühl bezeugten, dem ich in meinem Alltag selten begegnet war. Zwischendurch war ich auch immer ein ganz normales Mitglied meiner Klasse, ein DDR-Kind. Pogrome können durchaus nur Minuten dauern. Dann wird weitergemacht mit dem Spielen oder mit dem Unterricht. In Blankenburg im Harz rief man mich Chinesenbaby. Mischling in Berlin. Bei jedem Ostseeurlaub gab es zum Essen im FDGB-Heim die starrenden Gruppenblicke von DDR-Kleinfamilien als Beilage. In einer Dresdner Straßenbahn die Konfrontation mit einem pöbelnden alten Mann. Auf dem Schulhof ein paar Prügeleien. Und 1970 eine kleine Menschenjagd entlang der Linie 63 in Alt-Hohenschönhausen. Fehlende Normalität im Umgang mit Fremden und eine Art, es kollektiv zu bestaunen, ist als DDR-Eigenart manchmal heute noch spürbar. Es war Teil einer Mentalität, mit der hinter der territorialen Abriegelung traditionelles deutsches Misstrauen auf ganz eigene Weise gepflegt und stets an die Kinder weitergegeben wurde. Beim Klassentreffen 2003 plauderte ich freundlich mit Bernd K. und Karin T., als wäre nie etwas gewesen. War ja auch nicht. Jedenfalls nicht für sie. Nur ich erinnerte mich noch einmal daran, als Karin mitten im Versteckspiel sagt, sie würde mit solchen wie mir nicht spielen wollen. Und als Bernd sich unvermittelt im Erdkundeunterricht über Asien zu mir umdreht, mich angrinst und seine Augen zu Schlitzen verzieht. Es gab auch Beistand von Frau Fichte, meiner Sportlehrerin, die eine Pöbelei gut heraushörte und deren Rüge argumentativ bis zu den Gaskammern der Nazis reichte. Von fassungslosen Freunden und von meiner Mutter, die dann immer wie eine Löwin war. Aber auch das grenzte mich ja aus. Ein Kind will vor allem so sein wie alle anderen. Es sucht seinen Schutz in der Gruppe, den habe ich nicht bekommen. Täglich wurde ich daran erinnert, dass ich anders war. Ich konnte ja nicht mal so tun, als ob. In meine Klasse ging ein Mädchen, das hatte Grübchen in den Wangen, eine fein ziselierte Nase, mittelblondes Haar und blau-graue Augen. Sie hieß Beate Lehmann und war sehr nett. So wollte ich auch sein. Ich wollte helle Haare und helle Augen haben, eine schmale Nase und Beate Lehmann heißen. Niemand stockte bei der Verlesung ihres Namens, niemand fragte sie, woher sie kam, niemand schubste sie auf dem Schulhof oder starrte sie an. Niemand feixte ihr ins Gesicht. Beate Lehmann war der reinste Himmel. Sie wusste nichts von meiner Not und noch weniger von meinem innigen Wunsch, mich in sie verwandeln zu können. Es gibt Fragen, die kann man nicht googeln. Dann sitze ich statt vor dem Internet in einem Berg von Schnellheftern mit alten Briefen, Zeitungsausschnitten, Sterbeurkunden, Anträgen auf Familienzusammenführung, einer Einreiseerlaubnis in die DDR, Telegrammen, Arbeitsverträgen, Mahnungen für die Zahlung von Kinderheimkosten, Kontoauszügen, Postkarten und einem Taschenkalender von 1956. 1956 hatte Vietnam eine kurze Atempause zwischen zwei Kriegen. Meine Mutter war als DDR-Dolmetscherin für 9 Monate dienstlich in Vietnam und verliebte sich beim Aufbau eines Hanoier Krankenhauses in einen vietnamesischen Arzt. Inmitten der praktischen Solidarität zwischen zwei sozialistischen Bruderländern kamen zwei sich näher. Das blieb zunächst geheim. Als meine Mutter jedoch schwanger wurde und sie beide Antrag auf Heirat stellten, wurde sie zwangsweise in die DDR zurückgeschickt. Erst nach einem langen Kampf mit deutschen und vietnamesischen Behörden durfte meine Mutter zurück nach Vietnam und mein Vater heiraten. Dann erst konnte er wiederum in die DDR einreisen, mit Frau und Kind zusammenleben und als Arzt arbeiten. Auf diese Weise erlebte meine Familie den realsozialistischen Antagonismus zwischen Internationalität und Abschottung von Anfang an. Ich wurde ein paar Monate nach dem Mauerbau in diesen Widerspruch hineingeboren. Für meine Mutter bedeutete die Mauer außerdem, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte wie bisher. Ihre Dienstreisen in französischsprachige Länder waren perdu. Der Mauerbau schuf eine besondere deutsche Provinz. Eine stark ausgeprägte Unkundigkeit seiner Bewohner in Weltdingen und Minderwertigkeitsgefühle waren die Folge. Fremdsprachenunterricht wurde entsprechend vernachlässigt. Nicht nur Russisch war verpönt, auch mit Englisch und Französisch konnte man ja nur wenig anfangen. Da war die höhnische Nachahmung fremder Sprachen nicht weit. Xing, Shang, Chong und hoch die internationale Solidarität. Parolen, Lieder und Gedichte können auch Sittengemälde sein. Von den Pionierliedern waren mir die, die demonstrativ mit den Kindern anderer Völker halten wollten, die lästigsten. Wenn dann im Chor erklang, ob nun seine Eltern Schwarze, Gelbe oder Weiße sind oder Ho, Ho, Ho Chi Minh, stand ich schwitzend dabei und mied die spöttischen Blicke meiner Mitschüler. Ich erkannte potenzielle Angreifer immer gleich. Dieses gute Einfühlungsvermögen brauchte ich zum sozialen Überleben. Körpersprache und Mimik sind wertvolle Vermittler. Allerdings konnte das zu Überreaktion führen und ich stieß auch schon mal harmlose Leute vor den Kopf. Es gab zugleich die Begeisterten, die mich gerade wegen meiner Andersartigkeit toll fanden. positive Diskriminierung nämlich, mit der umzugeben, zwar ebenfalls schwierig, aber weitaus angenehmer war. Gegen Blicke bin ich empfindlich geblieben. Noch Jahrzehnte später bin ich auf der Hut und übertrieben kampfbereit. Es ist nicht leicht, zuzugeben, dass man gewisse Verletzungen davongetragen hat. Einen Dachschaden kann man reparieren, mit meiner Empfindlichkeit aber muss ich leben. Du weißt immer erst später, was das mit dir gemacht hat. Ich beschwere mich nicht, ich will nur etwas klarstellen. In der DDR hat es Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegeben. Und die Pogrome, Überfälle und Morde im Osten nach dem Mauerfall haben mich keinen Augenblick lang gewundert. Und als hätte der Osten immer noch keine Ahnung vom Rest der Welt, wirkt die in den 90er Jahren entstandene Bezeichnung für Vietnamesen, Fidschis. Denn auf den Fidschi-Inseln haben sich Vietnamesen nie angesiedelt. Der Klang der Verachtung in dem Wort ist gewollt und es wird nicht nur im rechten Milieu benutzt. Wo höre ich auf? Im November 1989, als ich mitten in der Montagsdemo in Leipzig den Paradigmenwechsel vom revolutionären »Wir sind das Volk« zum Nationalruf »Wir sind ein Volk« erlebe und mich davonstehle? 1990, als ich das erste Mal an einer Haltestelle die Parole »Ausländer raus« lese? 1991, als ich wegen der Pogromstimmung auf den Straßen abends nicht mehr Straßenbahn fahre? Oder 2000, als meine 12-jährige Tochter im Berliner Thälmannpark von Jugendlichen umzingelt wird, die sie rassistisch beleidigen und ihren Haarschmuck zerbrechen? 2010, als auf einer Neonazi-Website gegen mich gehetzt wird? Ich möchte trotzdem mit niemandem tauschen und Beate Lehmann möchte ich schon lange nicht mehr heißen. In der Schule, durch die ich gegangen bin, erwarb ich außer Allgemeinbildung gewisse Fähigkeiten, die in keinem Fach unterrichtet werden. Es kann auch von Vorteil sein, sich nicht heraushalten zu können. Alles, was anders ist, ist mir vertraut.
Euch fehlen nicht nur Pigmente, euch fehlt vor allem Hirn. Ich stelle immer wieder fest, Geist lähmt. Und du mein Mannfrech. Oma klaut eine Tasche von Sinti, der Deutsch ich kauf bei unserem Türken, der seinen Kurden für Deutsche ein Berg voll kühn. Zigeuner von Jugoslawien, Slowenien, Mazedonien, Serben, Kroaten und auch noch Albaner, die gehen lieber nicht nach Italien. Wohin mit Tirolern? Wer soll an die Wolga? Was wollen die Polen, die Russen, die Ukrainer? Norddeutsche, Süddeutsche, Bonner, Berliner. Mit jeder Duftmarke wird kompliziert. Erbarmen für Barmbek, Hamm ist behämmert. Dulzberg vergreist, Harburg verfettelt. Horn ist ein Dorn im Fleisch. St. Paulis, Blankenese, Ottmaschen von Altona verarscht.
Kopf gegen Kopf.
Wenn sie Türken erschlagen, von Polizei ungestört. Oder steckt sie im Stein, der weitergereicht wird, weil das Leben fertig und der Kopf viel zu weich ist. Heimat ist nur ein Samenerguss. Heimat ist ein blutiger Schoß. Heimat ist die Nähe, die dich frisst. Wohin Vater dich schlägt, wo Mutter dich verrät. Deine Uhr langsam geht und das Kriegerdenkmal steht. Heimat ist ein Name wie Horst. Buttermilch, Fußlappen, Fernseher, Rotz. Volksgemeinschaft, beim Messer im Rücken. Dass der Bruder mir rauszieht, um es doch mal einzudrücken. Weil
du eine Silbe vergisst. Heimat, komm ein Wort wie ein Stach im Rücken, was der Gesang in die Auswahl ist gering, kann für ihn nicht das Verlangen der Deutsche, aber ist anders als Sprache, bricht seine Zähne, kommt zum Sprechen auseinander, kein Rhythmus, keine Wörter, schon gar keine Gedanken, an Schlägen ist die Auswahl groß, so will der Treffer landen. Da läuten die Glocken, umarmen dann duschen, auf der Kloschüssel hocken und schießen jede Öffnung des Nachbarhauses, bis sich nichts mehr bewegt, als die Gardinen von Menschen, denen ich zu verbergen schien. Monopol der Hände im Staate der Gewalt, ich will etwas zurück, denn ich denke, ich glaub richtig, nur mir sag ich's und verrat ich's. Ich mach mich lieber dann, ich mach mich lieber dann, ich mach mich lieber dann, nicht mehr gemein, geh, schlag dann auf mich selber ein, schlag mir dann vor, ich zu sein, fall auf mich rein. Schlag vor an, ich zu seinen sonst.
Kopf gegen Kopf, Fuß gegen Hand, Zahn gegen Zahn, jeder sein Land. Zunge gegen Kehle, drückt Kehle zu, wenn alle tot sind, dann ist Ruhe.
Euch fehlt nicht nur Pigmente, euch fehlt vor allem Hirn. Ich stell immer wieder fest,
jetzt im Prinzip alles Texte, die noch vor Hoyerswerda und Rostock gespielt haben. Wie ich anfangs sagte, es nimmt auch einen relativ großen Teil des Buches ein. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es praktisch nichts in der Literatur zu dem Thema gibt. Gemeint war natürlich wirklich nur die erzählerische Literatur, denn Sachbücher gibt es ja einige, ganz hervorragende sogar. Eines der, wie wir finden, besten Sachbücher zu dem Thema ist das Buch Politische Brandstiftung von Jochen Schmidt. Das Buch ist zum 10. Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen erschienen damals und es ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Vor allem deswegen, weil der Autor Jochen Schmidt selber eigentlich überhaupt keinen sonderlich linken Hintergrund hat, sondern ja eigentlich eher so unpolitisch daherkam ursprünglich. Und der ist 2 Jahre älter als ich, hat damals Medienscheiß studiert und war dann als Praktikant mit dem Kennzeichen D-Fernsehteam in Rostock und ist so als Praktikant zufällig mit diesem Fernsehteam ins Sonnenblumenhaus gekommen. Und was er dann da erlebt hat, hat ihn dann augenscheinlich überhaupt nicht mehr losgelassen. Und 1994 ist er dann eingestiegen in die Rassismusforschung und hat dann eben zum 10. Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen dieses Buch veröffentlicht, Politische Brandstiftung. Uns gefällt es deswegen so gut, weil es das Buch ist, was am deutlichsten und am klarsten recherchiert hat, wie die Befehlskette lief damals zwischen Bonn, Schwerin und den Polizeieinsatzkräften vor Ort, die dazu führte, dass die Bullen vom Haus abgezogen wurden und sozusagen die vietnamesischen Vertragsarbeiter dem Mob zur Lynchjustiz vorgeworfen wurden. Und diese Befehlskette, deren Existenz ja gerne geleugnet wird, die hat er sehr gut recherchiert. Insofern ist das ein sehr lohnenswertes Buch. Und wir haben den Jochen Schmidt natürlich mit diesem Hintergrund auch angeschrieben und gefragt, ob er sich an unserem Buch beteiligt. Und da es in unserem Buch ja ums Erzählen ging, hat er uns einen entsprechenden Text zur Verfügung gestellt. Der heißt »Im Sonnenblumenhaus«. August 1992, 19 Uhr, Mecklenburger Allee. Was für eine Hitze. Den ganzen Tag über hat die Sonne vom blank geputzten Himmel geschienen. Jetzt geht wenigstens ein laues Lüftchen über die Wiese vor dem Sonnenblumenhaus. Der Abend verspricht ein wenig Abkühlung. Hier sieht es nicht gerade nach einem seit Tagen brodelnden Hexenkessel aus, denke ich. Alles wirkt freundlich. Junge Paare flanieren mit ihren Kinderwagen, zwei Jungs balgen sich wie kleine Hunde und rollen über die Wiese. Einer geht in Stellung wie ein Karatekämpfer, die Umstehenden fangen an zu lachen. Hier ist alles in Ordnung, fast ein Volksfest, nur dass keiner feiert. Happy, happy bei Appi steht auf dem Imbisswagen vor der kleinen Kaufhalle. Der Mann verdient sich seit Tagen eine goldene Nase. Ein Abend bringt den gleichen Umsatz wie sonst die ganze Woche. Endlich ist was los im Viertel, es verspricht spannend zu werden. Hunderte Menschen sind auf der Wiese versammelt, weiter hinten kommen die Nächsten, um ihre Plätze einzunehmen, die Kleinen nach vorn, Papa und Mama in die zweite Reihe der guten Sicht wegen. Nur noch schnell eine Currywurst holen und dann warten aufs Vorprogramm. Mittendrin statt nur dabei ist allemal besser, als zu Hause vor der Glotze zu hocken. Denn plötzlich steht man selbst im Mittelpunkt, ist selbst das Top-Thema der Aufmacher jeder Nachrichtensendung. Hofft man jedenfalls, die letzten Tage war das so. Einmal so wichtig sein, wie sonst nur die Politiker. Vielleicht komme ich ja ins Fernsehen. Und nicht nur ein paar Regionalsender sind da. Da hinten steht der BBC und CNN soll hier auch irgendwo sein. Wie heißen noch die Italiener? Rai oder so? Der Steppke, der da so professionell Auskunft gibt, ist fasziniert. So viele Kameras, Übertragungswagen, Kabel, Mikrofone, Scheinwerfer, Hightech lässt die Augen überlaufen. Und nicht nur Kinderaugen staunen. Wie eine große Messe muss das wirken, denke ich, Fernsehen fast zum Anfassen. Gut möglich, dass so mancher Fernsehmacher trotz aller Professionalität den Rummel genießt. Und dann geht es los. Das Vorprogramm. Ein paar Jungs werden über die Wiese gejagt, die Reichskriegsflagge um die Schultern gebunden. Dahinter keuchen ein paar Polizisten. Szenenapplaus. Ich muss lachen. Das Ganze sieht eher nach einer Schauspielereinlage als nach einem Polizeieinsatz aus. Und auch die Kollegen grienen vor sich hin. Einige aus dem Publikum fordern Zugabe. Der Unterhaltungswert ist unbedingt hoch. Du, meint er mich. »Bist du von der Presse?« Vor mir steht ein Steppke, 12, 13 Jahre alt, Pubertätspickel im Gesicht. »Na ja«, sage ich zögernd, »warum willst du das wissen?« »Hast eine Kamera oder so? Pass auf, 50 Mark und ich mach dir den Hitlergruß. Aber nur einen für einen Fuffi. Alles andere kostet extra.« »Na klasse. Noch keinen Flaum im Gesicht und spricht schon wie eine Nutte, dieser Hosenscheißer. Geld her und ich mach dir den Nazi.« »Mein Gott, wo bin ich?« Aber da ist er schon weiter zum Team von der BBC. »Die haben gezahlt«, sagt er später stolz. Überhaupt, seltsam viele Kinder haben sich hier versammelt. »Was er denn eigentlich vor dem Haus da wolle?«, frage ich einen der Jungen. »Na, wir müssen doch die scheiß Zigeuner verjagen. Die klauen nur und vergewaltigen unsere Frauen und die scheißen in die Büsche.« Woher er denn das alles wisse? Der Kleine guckt mich an, als sei ich von einem anderen Stern. »Na, das sind Zigeuner, Mann. Die sind so. Sagt mein Vater auch.« Aber die Asylbewerber sind doch schon lange weg, versuche ich's jetzt auf die pädagogische Art. Also könne er doch auch gehen. Aber die Fidschis sind doch noch da, brüllt er mich an. Wie alt er eigentlich sei, will ich wissen. 10, sagt er und lässt mich stehen, um zu einer der Fernsehkameras zu gehen. Wahrscheinlich war er erst 9. Inzwischen haben auch die Anwohner ihre Logenplätze auf den Balkonen eingenommen. 19.30 Uhr, plötzlich flammen Scheinwerfer auf, wer weiß von welchem Sender, um die geräumte ZASD und das Wohnheim der Vietnamesen auszuleuchten. »Was soll das?«, frage ich Dietmar, aber der kann auch nur überrascht gucken und sauer. Es passiert das, was siehe Grundkurs Journalismus nie passieren darf. »Hier wird eine Nachricht inszeniert«, sagt er. »Etliche Kollegen scheinen ihre eigentliche Aufgabe vergessen zu haben. Kollektiver Gedächtnisschwund.« Journalistisches Ethos tritt in den Hintergrund. Hier in Lichtenhagen läuft ein Krimi, und zwar live, via Satellit in alle Welt verbreitet. Und wenn sich keine ordentliche Begründung findet, dann nimmt man halt die in solchen Fällen übliche. Das Volk will das sehen. Schließlich ist der Unterhaltungswert hoch. Und Unterhaltung muss inszeniert werden. Das ist nun mal so bei Krimis. Dummerweise kann man's nicht proben. Der Journalist versucht sich als Regisseur. Ein letztes Mal werden die Scheinwerfer eingerichtet. Kamera läuft, Klappe, Rostock, die dritte und Action. So kommt mir das jedenfalls vor. Manche Journalisten scheinen das Fach gewechselt zu haben, sind unter die Filmemacher gegangen. Die bereiten hier eine Bühne, leuchten das Objekt der Gewaltbegierde aus, um den Aktionsradius der Angreifer klar abzugrenzen. Hierher und nicht weiter, nur wer im Licht ist, der kommt auch ins Fernsehen. Dietmar hat die gleichen Gedanken. Das sei ein bedenkliches Stück Journalismus, sagt er, und dass ich immer wissen müsse, eine Nachricht ist eine Nachricht, nicht mehr und nicht weniger. Thomas ist schon ins Haus zu den Vietnamesen gegangen, unser Kamerateam wird wohl auch gleich da sein. 24. August 1992, 21.40 Uhr, also 2 Stunden später, im Wohnheim, Erdgeschoss. Endlich sprüht der Feuerlöscher sein Pulver dahin, wohin es soll. Die paar Brandstellen auf dem Fußboden sind schnell gelöscht, da, wo das Benzin aus dem Molotow-Cocktail hingelaufen ist. Als wir uns zum Holzstapel vorarbeiten, knallt hinter uns ein Pflasterstein an die Wand, es folgen weitere, begleitet von Applaus und Johlerei. »Die haben uns entdeckt«, ruft der Mann neben mir, »hat keinen Sinn mehr.« Mit einem dumpfen Knall explodiert direkt neben uns ein neuer Brandsatz. »Los, raus hier!« Rein in den Flur, Tür zu, durchatmen. Plötzlich splittert die Eingangstür zum Wohnheim, Schreie hallen durch den Flur. »Sie kommen rein!« Ich muss zum Treppenhaus, muss hoch zum Team, den einzigen, die ich hier kenne. Alles nur jetzt nicht allein sein. In dem Moment schlägt irgendjemand mit einer Baseballkeule die Neonröhre von der Decke. War das einer von uns? Egal, auf einmal ist es dunkel, bloß weg hier, die Treppe hoch zum Team. In der 6. Etage läuft mir Jürgen, der Kameramann, entgegen. »Sind Sie drin?« »Ja«, rufe ich, »und es brennt!« Weiter hinten stehen Thomas, Dietmar, der zweite Thomas, Tin und eine ganze Reihe vietnamesischer Männer. Einer von ihnen hat ein Samurai-Schwert und fuchtelt damit wild um sich, als hätten wir nicht schon genug Angst. Von unten, da wo ich noch vor einer Minute war, werden jetzt Parolen gebrüllt. »Wir kriegen euch alle und gleich werdet ihr geröstet.« Hoffentlich sind die anderen irgendwie rausgekommen, denke ich, als ich Thomas Euting hinter mir fluchen höre. »Scheiß Technik!« Unser Funktelefon ist ein halber Koffer, klobig und schwer. Immer wieder tippt Thomas die 110, dazwischen abwechselnd die 112. Egal was er wählt, am anderen Ende meldet sich eine freundliche Stimme. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und wenn die Stimme sich mal nicht meldet, ist der Anschluss besetzt. Mehr als ein Dutzend Mal geht das so. Hier, probier du mal. Thomas reicht mir entnervt den Koffer. Schon beim 2. Mal komme ich durch. Glück muss der Mensch haben. Es klingelt am anderen Ende, aber niemand geht bei der 110 ran. Der Polizeinotruf ist nicht erreichbar. »Es ist ein einziger Skandal. Wolfgang Richter, der Ausländerbeauftragte von Rostock, steht plötzlich da. Das erste Mal, dass ich ihn sehe. Ein Hühne mit Lockenkopf und Vollbart und kurz davor loszuheulen. Nicht vor Angst, vor Wut. Ich bin gerade noch mal unten gewesen bei der Pförtnerloge. Die war leer. Ich habe Lütten Klein angerufen und gesagt, wir sind hier im Haus und werden angegriffen. Das Haus wird gestürmt. Ich denke auch, es brennt schon. Wir brauchen ganz viel Polizei und Feuerwehr. Und der auf der anderen Seite hat immer wieder gefragt, wie schlimm ist es denn mit dem Brand? Muss denn die Feuerwehr kommen? Der konnte das nicht begreifen, was ich ihm gesagt habe. Und genau in dem Moment wurde die Glasscheibe von der Eingangstür zertrümmert, die neben der Pförtnerloge. Und dann habe ich das am Telefon nochmal wiederholt. Jetzt dringen die hier unmittelbar neben mir ein. Ich muss auflegen, aber es muss sofort Polizei und Feuerwehr kommen. Und dann bin ich hoch, weil ich einfach keine Lust hatte, denen dort unten zu begegnen. Wir haben ja zwei Abende lang die Brutalität erlebt, mit der die Leute vorgegangen sind. Ich bin mir völlig sicher, wenn die mich da unten an der Tür gekriegt hätten, die hätten mich sofort fertig gemacht. Der Typ in Lütten Klein, der hat das alles nicht begriffen. Und auch wenn wir es bis dahin nicht wahrhaben wollten, jetzt ist allen klar, wir sitzen in der Falle. Unten können wir nicht mehr raus, weil es brennt. Und auch wenn es nicht brennen würde, kämen wir trotzdem an den Schlägern nie vorbei. »Wo ist Astrid?« Tin schaut in die Runde. »Irgendwo unten«, ruft einer, »die wollte zu den Frauen in der 5. Etage.« Es gibt ein paar Vietnamesinnen, die Astrid Behlig besonders ins Herz geschlossen hat. Bui Thi Mai ist eine von ihnen. Erst vor ein paar Monaten hatte sie ein Baby bekommen. Astrid klopft an die Tür. »Los, raus, lauf nach oben«, ruft sie. In der 5. Etage sind viele Einzimmer-Apartments. Überall poltert Astrid an die Türen. »Bleibt nicht hier! Keiner darf sich allein in seinem Zimmer verkriechen. Oben sind die anderen. Beeilt euch!« Pam Thi Thuye ist im 8. Monat schwanger, eine andere Vietnamesin auch. Bloß jetzt niemanden vergessen. »Keine Panik, es ist genug Polizei da.« Zweckoptimismus verbreiten, schießt es Astrid durch den Kopf. Selbst glaubt sie daran schon nicht mehr, aber hier muss sie funktionieren, muss Ruhe ausstrahlen. Sammeln und hoch in den 9. »Warum haben wir uns nie Gedanken über den Fall X gemacht?«, fragt sich nicht nur Astrid. Einige Männer stürmen im Treppenhaus an ihr vorbei, runter dahin, wo gerade Türen eingetreten und Fenster eingeworfen werden. Tin ist auch dabei. Vielleicht kann man die Angreifer aus dem Haus jagen, vielleicht. Später sagt Tin über diesen Moment: »Wir sind runtergelaufen bis zur 4. Etage. Überall schepperte es, Fensterscheiben klirrten, aber man konnte nicht genau sagen, wo das passierte, ob über mir, unter mir oder daneben. Ich kann es nicht sagen, aber das Knistern vom Feuer war schon deutlich wahrzunehmen. Diese Geräusche kamen immer näher und der Rauch kam auch immer näher. Schritte habe ich gehört und Schläge gegen Türen, Scherben, die auf dem Boden knirschen, das alles habe ich wahrgenommen. Nur von draußen habe ich die Parolen gehört. Innen haben sie auch gebrüllt, nur ich habe nicht verstanden, was sie gebrüllt haben. Mir war klar, nun wird es ernst. Ich stehe jetzt vor einer klaren Entscheidung. Entweder sich töten lassen oder selber töten. Und das war ihm todernst. Plötzlich fällt Bui Thi Mai ein, dass sie etwas in ihrem Zimmer vergessen hat, Sachen für ihr Baby. »Du, Frau Behlig, kannst du gucken?« Oh Gott, wieder runter in den Qualm, der inzwischen bis zu uns hochzieht, aber nur Astrid weiß, wo die Sachen sind. Manchmal denkt der Bauch schneller als der Kopf. Auf der Treppe begegnet ihr die zusammengewürfelte Schutztruppe der vietnamesischen Männer. Unten brennt alles. In der Wohnung rafft Astrid die Sachen zusammen und dann hört sie die Angreifer kommen. Stockwerk um Stockwerk brüllen sie sich höher, bis in den 4. Bui Thi Mai schaut Astrid an, so als wolle sie lächeln, aber das gelingt nicht mehr, stattdessen weint sie leise vor sich hin. Das nimmt hier keiner wahr. Ein paar Wachleute tauchen auf, die sich wohl noch vor dem Brand hochgekämpft haben. Einer von ihnen hat einen Feuerlöscher auf der Schulter. Helfen wollen sie, uns und ihrem hinkenden Kollegen, aber der ist nicht zu finden. Wahrscheinlich hat er sich in einem der unteren Stockwerke versteckt, aber wo? Wir helfen mit, Barrikaden aus Tischen und Stühlen zu bauen, die wir ins Treppenhaus stellen. Vielleicht wird es die Angreifer aufhalten, wenn sie versuchen, uns zu finden. Und wenn sie uns gefunden haben, werden sie wohl versuchen, uns umzubringen. Einfach so. Keiner spricht es aus, aber jeder denkt jetzt dasselbe. Und der Rauch wird immer dichter. Wie kommen wir raus? Wir müssen runter, ruft Tin. Glaubt mir, in der 7. Etage gibt es einen Übergang zur ZAST rüber. Thomas und ich sehen uns an. 2 Stockwerke runter, dem Qualm entgegen. Wer weiß, bis wohinauf es jetzt schon brennt. Bloß ruhig bleiben. Panik ist das Letzte, was wir brauchen können. Bist du sicher, dass wir darüber können? Tin zuckt die Schultern. Es gibt den Übergang. Ich weiß nur, dass der abgeschlossen ist. Aber mit dem Brecheisen kriegen wir den vielleicht auf. Egal, was der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Staatskowski sagt, wir müssen erst einmal sehen, was da draußen los ist. Eine Wohnung ist offen. Im Dunkeln schauen wir aus dem Fenster. Tausende Menschen stehen parolenbrüllend auf der Wiese. Ehrbare Rostocker Bürger. Hier ist ja nirgendwo auch nur ein einziger Polizist zu sehen, ruft Dietmar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber so sehr wir auch suchen, die Freunde und Helfer, die Schutzmänner haben sich offenbar zurückgezogen. Was wir da noch nicht wissen, sie sind schon lange weg. Und von unten sieht man es deutlich flackern. Unser Haus brennt. Bis dahin, der Text ist noch ein ganzes Stück länger. Wir wissen ja heute, glücklicherweise ist in Rostock niemand ums Leben gekommen, anders als wenig später dann in Mölln und Solingen und Lübeck und so weiter und so fort. Dass niemand ums Leben gekommen ist, grenzt wirklich an ein Wunder, denn sie haben tatsächlich versucht, dann diesen Übergang in der 7. Etage zur ZAST aufzubrechen. Das ist ihnen nicht gelungen. Und am Ende sind insgesamt 140 Menschen, also 120 Vietnamesen, dann diese paar Wachleute und eben das Fernsehteam sind dann über das Dach und rüber zu einem weiteren Anbau, in dem eben normale Rostocker Bürger lebten. Und dort haben sie dann die Stahltür zum Dach, die haben sie aufgebrochen gekriegt und sind dann dieses neue Treppenhaus runter, wo es auch vor allem ein Zimmer-Apartments gab. Und dann haben diese 140 Menschen einen irren Rabatz in diesem Treppenhaus gemacht und erstmal ging keine einzige von den Türen auf. Und was das Bizarrste wohl war, dass sie durch die Türen hören konnten, dass die Leute drinnen vor dem Fernseher sitzen und sich die Berichterstattung von vorm Haus angucken. Ja? Und dann haben sie haben dann getrommelt und getreten gegen die Türen und am Ende sind es insgesamt in dem ganzen Block gingen genau 4 Türen zu 4 Einzimmer-Apartments auf und in denen haben sich dann diese 140 Menschen versteckt, bis irgendwann Polizei und Feuerwehr geruhten, dann mal wieder am Tatort zu erscheinen. Also wie gesagt, ein Wunder, dass da alle mit dem Leben davon gekommen sind.
Okay, erneuter Perspektivwechsel. Ich lese jetzt meinen Beitrag in dem Buch. Nur ganz kurz dazu, ich bin Jahrgang 74 und damit etwa so alt wie Mundlos, Bönhardt und Schäpe. Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Vielleicht hat er mir das Leben gerettet damals. Wir hatten gegeneinander gekämpft, ohne uns je direkt gegenübergestanden zu haben. Und als wir uns Jahre später trafen, Veteranen nunmehr, Kriegsbeobachter, bekam ich keine Beleidigung, keine Demütigung, keinen Schlag, keine Kugel, nicht seinen Hass, nur Hitlers Nummer. Ich rief ihn an. Die Übergabe erfolgte um Mitternacht im blauen Schein der Tankstelle, dort, wo wir einst als Kinder unschuldsvoll die Alten nachgeäfft hatten. Wir waren Freunde gewesen, hatten Fußball und Skat miteinander gespielt und heimlich Schnapskirschen gegessen. Er war 2 Jahre älter als ich, undurchdringlich, zäh und still. Als Nachbarskinder verbrachten wir viel Zeit miteinander. Auch unsere Eltern waren befreundet. Seine Mutter trug immer viel zu enge Kleider. Sie war überall rund, wo man auch hinschaute, und steckte ihm heimlich Zigaretten zu. Die rauchte er dann in der Verborgenheit eines alten Kohlenkellers, während ich draußen Schmiere stand, vor allem um zu verhindern, dass der Vater davon Wind bekäme. Ein kräftiger Mann, der immer nach dem Schweiß heldenhafter Arbeit roch, so dass man ihn hätte aus der Ferne erschnüffeln können. Der hatte Hände groß wie Schaufeln, und die fürchtete sein Sohn. Bei Regen und Schnee, Sonnenschein und Nebelwetter waren wir unterwegs, draußen. Am Fluss, der die kleine Stadt in zwei Hälften teilt, konnte man stundenlang sitzen und den Booten hinterher schauen oder auch angeln. Ein schmaler Steg unterhalb der großen Betonbrücke war unser Stammplatz und ein guter Ort für fette Fänge. Die Herrenlosen und die wohlbehüteten Katzen der Straße hatten ihre Freude an unserer Sommerleidenschaft und wir an ihnen. Manchmal erschoss er einen Spatzen. Im Winter überfielen wir das schüchterne Mädchen, deren Eltern am Ende der Straße wohnten, ganz in der Nähe des Flussufers. Ihr Nachbar, ein Dackelbesitzer, lebte hinter vergilbten Gardinen. Er vertrieb uns oft vom Fußballspielen auf dem Rasenplatz, indem er uns anschrie und mit einem Handfeger drohte. Das schüchterne Mädchen wurde auf dem Heimweg von der Schule mit Schnee befeuert, eingeseift und ihrer Mütze beraubt. Ich glaube, sie hatte keine Freunde, außer uns. Immer wenn ich mit Hitler, der damals natürlich noch nicht so hieß, Schnapskirschen aß, saßen wir auf dem Boden in seinem Kinderzimmer und es regnete. Das Zimmer war winzig, er teilte es mit seinem kleinen Bruder. Ein Tisch, ein Klappbett und maximal 4 Kinder passten gerade so hinein. Wir lagen oft auf dem Teppich ausgestreckt nebeneinander und freuten uns nicht, drüben sitzen zu müssen am Kaffeetisch, wo die Erwachsenen immerzu Geburtstage feierten. Wir ließen die Zeit vergehen, spielten Karten um Pfennige und kämpften mit Armeen aus kleinen Plastikrittern und Indianern um einen holzgeschnitzten Bauernhof. Und dann die Kirschen. Die schmeckten zwar scheußlich, aber es war heimlich und darauf kam es an. Wir aßen sie mit verkniffenen Gesichtern, bis es uns würgte. Wir starrten apathisch aus dem Fenster dem Regen hinterher, bis das zu langweilig wurde und zu heiß und zu eng. Nebenan flogen bereits alle Stimmen durcheinander. Es gab einen Kindertisch, von dem aus man die ganze Gesellschaft beobachten konnte. Hoppla! Wieder eine gewaltige Armada von Kuchengabeln zielstrebig den Mündern entgegenschaufelte. Dem Gläsertreiben war ebenfalls kaum zu folgen. Und oft drückten wir näher heran, verglichen die Trinkgeschwindigkeiten unserer Väter und lernten die verschiedenen Likörsorten den anwesenden Omas und Tanten zuzuordnen. Zwischendurch raubte Hitler weitere Hände voll Schnapskirschen aus der mütterlichen Vorratskammer. Wir krochen unter den Tisch, stopften sie in uns hinein und schoben die Kerne einzeln und sorgfältig verteilt unter den Teppich. Während sich die Mütter und Tanten am Tisch schrill in Rage plapperten und die Väter inbrünstig zum Mord an einem Fußballschiedsrichter der Kreisliga aufriefen, saßen wir besoffen und müde am Kindertisch. Und der Opa hatte wieder diesen rührseligen Blick, den er immer dann bekam, wenn er von früher sprach. Im Krieg, da hast du nicht eben, da hat Kinder nicht nach gefragt. Und die Oma hörte gar nicht mehr hin, denn sie war eingeschlafen, im Sitzen, während ein Stück Torte an ihrem behaarten Kinn bammelte. Es war immer dasselbe. So wie alles irgendwann aufhört, endete unsere Freundschaft mit Hitlers Pubertät. Es gehörte sich für ihn nicht mehr, mit mir in einer Fußballmannschaft zu sein. Wahrscheinlich hatte ihn irgendein Mitschüler dafür gehänselt. Mit Mädchen spielt man nicht. Das brach mir einen Sommer lang das Herz, doch ich ergab mich. Was hätte ich auch tun sollen? Misstrauisch begegneten wir einander nur noch zufällig und unangenehmerweise auf dem Schulhof. Die Platzkarten wurden gemischt. Zum ersten Mal auch für uns. Er muss wohl einen Joker gehabt haben, ich jedenfalls zog eine Lusche. Während er sich an mir unbekannten Orten erfolgreich in Szene zu setzen vermochte, hing ich immer noch verwirrt an den Bolzplätzen und auf Bootsstegen herum. Ich baute Schneemänner mit den Nachbarskindern, wallerte auf unserem Hof mit dem Knicker die Äpfel vom Ast, kletterte auf Bäume und weigerte mich beharrlich, wie ein Mädchen zu sein. Die Eltern gerieten meinetwegen in Streit miteinander. Die Mutter versuchte, mich mit Mode zu ködern. Vater lief beim Sonntagsspaziergang hinter mir her, um meinen Gang zu korrigieren. Brust raus, Arsch rein, gerade gehen, Füße parallel. Auf Fotos sollte ich lächeln oder ernst gucken. Grimassen ziehen hieß ab jetzt sich hässlich machen. Alles war plötzlich verboten, ich wurde immer verstockter, zog einen Dauerflunsch und Hitler lernte reden. Unsere Wege schienen sich endgültig zu trennen, hinein in die Paralleluniversen der Gemeinschaft. Ich begann, mich mit den Randexistenzen zu verbünden, das fiel mir nicht schwer. Ich konnte die Traurigkeit der alten Schiffer verstehen, die sie allnächtlich vor sich hertrugen aus ihren Spelunken, die Havel heimwärts wankend, wie eine alte Fahne weithin sichtbar, wie zur eigenen Erinnerung an etwas, das es nicht mehr gab. So wie das Vagabundenleben der unheimlichen Alten, sie lief ganz aufrecht, steif fast, und trug dabei immer schwarz, einen Spazierstock am Arm und eine eigenartige Ballonmütze auf dem Kopf. Es hieß, sie sei einst alle großen Binnenflüsse abgefahren, mit dem Mann, dem längst Verstorbenen, damals. Oft hatten wir sie heimlich beobachtet, wie sie da saß, paffend, mit ihrer Pfeife und dafür ausgelacht. Jetzt grüßte ich sie wie zur Wiedergutmachung und mir fiel auf, dass sie immer ein und denselben Hosenanzug trug. Wenn einem so jemand nachts in der Einsamkeit und Leere einer kleinen Stadt entgegenläuft, nur schattenhaft von fern und dazu klick, klack, klick, der Stock, dann begreift man, warum die Nachbarskinder nur Hexe sagen, die alte Hexe. Es war dasselbe Befremden, das mich ergriffen hatte, als ich zum ersten Mal die Stummen sah, draußen auf der Ziegelei. Die Männer ohne Zähne, in Kleidern, die es nirgends mehr zu kaufen gab. Zigarrenstummel, dürre Kerle, alle krumm, vom Ziegel machen. Die Steine waren hin und her gegangen zum Brennen, jeder einzeln durch ihre Hände. 100 Jahre lang. Kinder fürchten sich vor Geistern, aber ich war ja kein Kind mehr. Jahre später begriff ich, dass wir eben alle einer sterbenden Welt angehört hatten. In meiner eigenen Erscheinung hatte wohl auch etwas Geisterhaftes gelegen, wenn ich Marx zitierte, wie man eine Bauernregel vorträgt. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Proletarier aller Länder. Den Faschismus, den hatte das Sowjetvolk ein für alle Mal besiegt. Und mit ihm alle Nazis, bis auf ein paar, die bald sterben würden, drüben im Westen. Ich glaubte daran. Ich war sowas wie der letzte Pionier. Timo ohne Trupp. Er hingegen sah seine Zeit gekommen, man erkor ihn zum Leithammel und seinen bürgerlichen Namen kannte bald niemand mehr, er war nun Hitler. Sie hatten begonnen, sich zu uniformieren, erst im Neubaugebiet, dann in der ganzen Stadt, das war offensichtlich. Es gab Saufgelage und Versammlungen im Hinterzimmer einer Kneipe im Ort. Davon erfuhr ich auf dem Schulhof. Welche es war, wurde nicht verraten, dafür andere Dinge. Dass sie oftmals die Wohnungen der Eltern in Beschlag nahmen, zum Beispiel immer dann, wenn die gerade tanzen oder feiern waren. Dass es einsame Mütter gab, die sich nichts zu sagen trauten, aus gutem Grund. Die besuchten dann so lange eine Freundin oder schlossen sich taub und blind vor Scham im Schlafzimmer ein. Der Spion vom Schulhof kam eines Tages zu mir, fing mich ab an der Bushaltestelle. Ich mochte ihn nicht, niemand mochte ihn. Er hatte Neuigkeiten, brannte darauf, sie loszuwerden. Ängstlich lief er an meiner Seite, schwor, mit allem Schluss zu machen und ich begriff nicht, was er von mir wollte, bis der Name fiel. Er nannte ihn bei seinem bürgerlichen Namen. In der Nacht zuvor hatten sie gefeiert, am Rande des Neubaugebietes, 2 Zimmerwohnungen mit Ausblick. Und dort, so berichtete er mir, war es zu einer Verwandlung gekommen. Hitlers Moment. Sie hatten ihn gedrängt, die neuen Freunde wussten um seine Begabung. Sie schoben ihn zu dritt auf den Balkon und als er sich immer noch sträubte, gaben sie ihm Wodka, noch mehr Wodka. Er trank das Zeug wie Wasser, wie die Russen, als er noch ein Kind gewesen war. Er trank ihn jetzt, wie sein Vater es getan hatte. Er sah die johlenden Leute unten stehen, wie die ihn anfeuerten, erst einzeln, dann im Chor, ihn laut und fordernd riefen, bis einer begann zu skandieren. So, wie er es im Film gesehen hatte, mit dem rechten erhobenen Arm. Erst lachten die Mädchen. Und da wusste er, dass er es jetzt tun musste. Es war, als hätte er schon immer auf diese Nacht gewartet. Er trank noch einen letzten Schluck, zog noch einmal kräftig an seiner filterlosen Zigarette, schmiss sie runter, sah auf alle herab und er begann, die Mädchen anzubrüllen, sodass sie ihm zuhören mussten, sodass es aufhörte, ihr Lachen. Er stand auf diesem Balkon am Rande des Neubauviertels und als er sah, welchen Schrecken sein Gekeife in die Gesichter getrieben hatte, nahm er langsam, ganz langsam den Druck aus der Stimme, die ihm selbst so fremd erschienen war, im Widerhall seiner Worte von den kahlen Wänden des Blocks gegenüber. Und er sah, wie sich seine Ergriffenheit in die Dunkelheit des Viertels ergoss. Lichter gingen an, ringsum traten sie an die Fenster und bestaunten das geisterhafte Schauspiel. Alle kannten nur noch eine Richtung. Und er sprach wie ein gestrenger Vater zu ihnen und nannte sie Volksgenossen. Er tadelte und schimpfte, säuselte und flehte. Deutschland, Deutschland, über alles. Plötzlich knallte eine Tür ganz dicht stille. Es begann weit vorn. Zur Straße hin, im Halbdunkel. Und dann griff es um sich, ein Gemurmel formte sich aus der Gespensterruhe. Der Eiferer hob erneut seinen Arm, die anderen folgten reflexartig, streckten sich empor zu ihm, der nun triumphierend seinerseits die Rechte hob. Heil Hitler! Später, als er erschöpft und heiser in dem fremden Wohnzimmer saß, kam einer auf ihn zu, legte ihren Arm um seinen Hals und küsste ihn. Der Spion hatte alles mit angesehen, nun wusste auch ich, uns blieb nichts anderes übrig, wir wurden Freunde. Es war passiert, die Jungen auf den Schulhöfen hatten sich in kahlrasierte Schläger verwandelt. Und ihre Führer galten als die neuen Sexsymbole einer ganzen Generation, die meine war. Bald scharten sich um Hitlers unscheinbare Hänflingsgestalt die Busenwunder, Disco-Miezen und Pudelfrisuren des Ortes. Meine Mitschülerinnen quiekten vor Begeisterung über so viel nackte Kopfhaut und martialisches Gebaren. Sie ließen sich in Kneipenklos von besoffenen Jungsvögeln die SS-Runen auf den Hintern tätowiert hatten und die Friseure mixten das Wasserstoffblond tonnenweise. Wir, die anderen, waren wenige. Wir waren Mädchen mit kurzen und Jungs mit langen Haaren, die sich ekelten vor den Symbolen, die sich fürchteten vor den Stiefeln. Wir teilten denselben Albtraum, sonst nichts. Wenn wir einander begegneten, war das die Rückversicherung. Wir sind nicht verrückt. Immer hockt ihr nur im Zimmer, Kinder. Es ist Wochenende, was ist nur mit euch los? Gestern haben sie Micha zusammengeschlagen. Warum denn das? Ohne Grund. Es gibt immer einen Grund. Er hat lange Haare? Das ist doch kein Grund. Sag ich doch. Jetzt hör aber auf. Ich soll aufhören? Na, ihr dürft natürlich nicht immer provozieren. An jenen Tagen, an denen uns die Bilder von Hoyerswerda erreichten, saßen wir schweigend so lange zusammen, bis einer heulte und dann alle. Für uns war überhaupt nichts mehr drin. Kein Angeln, Baden oder einfach spazieren gehen. Nicht mal einkaufen, einmal durch die Stadt laufen. Sie waren überall und nun sogar im Fernsehen. Als es wieder Frühling wurde, ergriffen wir die Flucht nach vorn. Jemand war auf die Idee gekommen, ein Fest zu organisieren. Auf dem zentralen Platz vor Ort ein großes Volksfest. Mit Musik und Buden und allem drum und dran ein Maifest. Ganz offiziell, offensichtlich mit Plakaten, Presse, Pipapo. Wir würden sie, die anderen, einfach ignorieren. Ja, und so war es. Alles lief prima und für eine kurze Zeit stellte sich so etwas wie Normalität bei uns ein. Wir waren mit unserem Fest beschäftigt und als auch unsere jüngeren Geschwister anfingen mitzumachen, glaubten wir an ein Wunder. Der Morgen des Festes war trübe. Ein paar Künstler von umliegenden Galeriehöfen zogen lange Holztafeln aus ihren Wagen, um sie später von Kindern bemalen zu lassen. Es begann sich einzuregnen. Wir hielten fest an unserer Hoffnung. Aber schon am Vormittag war klar, dass diese Maifeier nicht gelingen würde. 2 Stunden vor Programmbeginn waren wir umringt von einer erdrückenden Mehrheit an minderjährigen Glatzköpfen und Polizisten. Dieses Szenario verbreitete sich in Windeseile im ganzen Ort. Und nur 3 oder 4 Schaulustige trauten sich überhaupt zur Eröffnung zu kommen. Die erste Band betrat die Bühne unter Dauerbeschuss. Sie fing gar nicht erst an zu spielen. Steine und Flaschen prasselten über unsere Köpfe hinweg. Die Künstler flohen bald, rasch gefolgt von den Standbetreibern. Ein paar Gymnasiasten machten uns Mut. Die zweite Band wollte es wenigstens mal probieren. Ein paar schüchterne Fans stellten sich demonstrativ ganz nah an die Bühne und versuchten zu tanzen. So gut das eben geht, wenn einem nicht nach Tanzen zumute ist. Angeheizt von Bier und Schnaps wuchs die Wut der ungebetenen Besucher mit jeder Minute. Sie umzingelten uns, aufgehalten nur durch die Polizisten. Viele Polizisten, so viele, wie wir sie in unserer Stadt noch nie zuvor gesehen hatten. Es wurden immer mehr, sie waren schwer bewaffnet mit Schlagstöcken, Helmen und Schilden. Und sie benutzten ihre Waffen. Die Knüppel flogen auf die besoffenen Kinder nieder. Und sie, die gewaltsam zurückgedrängten, glotzten uns aus verzerrten Gesichtern an, schrien, tobten, formierten Sprechchöre, in denen sie einzelnen von uns den Tod wünschten. Sie kannten ja unsere Namen. Es waren Nachbarskinder, Mitschüler, Leute aus den Sportvereinen, denen auch wir angehörten. Ich fragte mich, wo die großen Brüder und Schwestern dieser Baby-Nazis wohl auf uns lauerten. Ich sah in ihre Kindergesichter und wusste, wer sie geschickt hatte. Das waren Hitlers Leute. Am Ende ging alles sehr schnell. Etwa 20 Leute aus den Nachbardörfern und Berlin hatten keinen Platz in einem der Autos gefunden, die unter Polizeischutz den Ort verließen. Wir flohen in die Dunkelheit über Zäune hinweg, hetzten um die Ecken zum Haus meiner Eltern. Die waren fort, verreist und hatten selbst den Hund mitgenommen. Ich brachte alle in der leeren Wohnung unter, die einstmals meine Großmutter bewohnt hatte. Wir lagen die ganze Nacht wach unterm Dachboden. Die Jüngsten von uns bekamen die Betten. Wir konnten uns für ein paar Tage verstecken. Aber sie würden am Montag ihren Mitschülern begegnen. Ich hockte am Fenster und lauschte in die Nacht hinein. Die da draußen wussten, wo wir waren. Keine Molotow-Cocktails, keine Fackeln, nur immer wieder Stimmen, Stiefeltritte, Stimmen. Warum wurden wir nicht angegriffen in dieser Nacht? Warum kamen sie nicht? Wir redeten nicht viel, die Köpfe angefüllt mit den Bildern des Tages, die sich vermischten mit denen von brennenden Häusern und Menschen auf Fluren eingesperrt. Dieselben Bilder trieben ja auch die da draußen um. Man konnte sie hören, ganz nah, aber sie kamen nie direkt vors Haus, als gäbe es einen unsichtbaren Bannkreis. Wir blieben wach bis zum Morgengrauen, dann verflogen die Stimmen. Einmal habe ich versucht, die Schlaflosigkeit, die mich seitdem befällt, immer wenn ich meine Eltern besuche und da liege im alten Zimmer unterm Dach, zu betäuben. Ein Freund aus Berlin kannte mein Problem. Er hatte mir etwas Haschisch mit auf den Weg gegeben. Nach 3 quälend langen Stunden war alles aufgeraucht. Als ich endlich vor Erschöpfung einschlief, kam sie im Traum, um mich zu holen. Sie standen vor meiner Zimmertür, hunderte von ihnen, bis hinaus auf die Straße. Sie brüllten meinen Namen, hämmerten mit ihren Stiefeln gegen die Tür und ich konnte mich einfach nicht rühren. Meine Großmutter. Meine Großmutter schwebte plötzlich durch den Raum in ihrem schönen gelben Nachthemd, das von innen angeraute. Darauf hatte sie immer viel Wert gelegt. Sie trug ihr Haar länger als zuletzt. Sie schwebte über mir, meine Großmutter. Sie lächelte. Ich sah ihre nackten Füße. Es hämmerte weiter. Die Tür knarzte bedrohlich. Sie gab nach. Wo war die Großmutter? Die Tür zerbarst. Ende. Nur ein Traum eben. Draußen dämmerte es bereits. Ich stand auf und lief hinaus zum Fluss. Alles war ganz friedlich. Ich lief durch den menschenleeren Ort am Ufer entlang zur Schleuse. Zwei Schwäne zogen schreiend an mir vorüber. Irgendwo schlug der Wind ein Fenster im steten Takt auf und zu, auf und zu. Ich entdeckte einen fetten roten Kater beim Versuch, einen Zitronenfalter einzufangen. Er jagte ihm nach, durch den Garten, über die Straße. Ich schlich den beiden hinterher, dass ich plötzlich vor seinem Hoftor stand. Nur ein Zufall? Ich war nie zuvor dort gewesen. Ich zündete mir eine Zigarette an, setzte mich auf die Treppenstufen gegenüber und erinnerte mich. Es war etliche Jahre her. Da waren seine Eltern in dieses Haus gezogen, hatten es mühevoll wiederhergestellt. Und er, Hitler, setzte direkt daneben in den großen Garten ein zweites Haus, sein Haus. Das Ganze soll 5 Jahre gedauert haben, weil er alles allein machen musste. Niemand wollte mehr mit ihm zu tun haben seit der Sache mit dem Überfall. Da war er mit der Knarre in der Hand in seine Stammkneipe eingefallen. Es hieß damals, er habe eine Frau minutenlang mit vorgehaltener Waffe bedroht und war damit zu weit gegangen. Hatte eine der ihren bedroht, eine anständige deutsche Blondine in der geheiligten Stammkneipe. Am Ende hatte ihn ein alter Kumpan, wahrscheinlich Goebbels oder Müller oder wie die alle hießen, wieder beruhigen können. Der überredete auch die Frau und den Wirt und alle schwiegen darüber, der alten Zeiten wegen. Hitler aber verschwand hinter heruntergelassenen Rollläden und höchstens in den Kreisen der nachgewachsenen Jungnazis verbreitete sich noch ehrfurchtsvoll sein Name, seine Legende. Nun saß er also dort drin, hinter diesem Hoftor in seinem Haus allein und schlug sich mehr schlecht als recht als Kleindealer durch, wartete auf Post vom Arbeitsamt. Zu oft hatte er die Leute mitgenommen auf seine privaten Horrortrips, die immer makaber geworden waren, immer brutaler, bis das Gerücht umging, seine Rache sei nun tödlich. Alle hatten Angst vor ihm, nur noch Angst vor diesem hageren Kokser, der Maschinengewehre über die polnische Grenze schmuggelte und sich selbst Hitler nannte. Ob er jetzt auch da saß? In seinem Haus und Angst hatte? Wir begegneten uns ein letztes Mal. Es muss wohl 4 Jahre zurückliegen. Plötzlich saß er auf der Veranda meiner Eltern. Und die Eltern, seiner wie meine, waren noch immer miteinander befreundet. Irgendjemand hatte wieder Geburtstag. Im Laufe der Feier erfuhr ich, dass das schüchterne Mädchen von damals, dem wir immer die Mütze geklaut hatten, früh verheiratet und nun Mutter 2 Kinder war. Gerade war ihr alter, handfähiger, schwingender Nachbar verstorben, war kurz entschlossen dem treuen Dackel gefolgt. Ich lief noch einmal die alte Straße entlang und es schien, als ginge ein Aufatmen durch die Baumwipfel. Immerhin hatte dieser störrische Alte einen Sieg mit ins Grab genommen. Auf dem Rasenplatz vor der Havel waren, auf sein vehementes Eintreten hin, Spiele jeder Art verboten worden. Genau genommen sah man überhaupt keine Kinder mehr draußen spielen. Man hatte uns einander gegenüber platziert, so als hätte er schon immer dort gesessen. Und als hätte ich diese Stadt nie fluchtartig verlassen müssen. Wir aßen Schnapskirschen, rauchten und es stimmte, was sie sagten. Er redete noch weniger als damals. Ich musste ihn immerzu anstarren, trank schneller, als es gesund sein kann, war halb ohnmächtig vor nicht wissen, was zu tun ist. Als er mich schließlich ansah, wusste ich, dass auch er sich erinnerte. Er war offensichtlich milde gestimmt, bot mir seine Zigaretten an. Und ich begriff, dass von ihm keine Gefahr ausging, nicht für mich. So vergaß ich. Bewusst vergaß ich. Vergaß alles, was man über ihn berichtet hatte. Er erschien mir wie ein alter Freund, als er zum Abschied seine Nummer zurückließ, für den Fall, dass ich etwas Haschisch bräuchte. Er verschwand und ich saß noch auf der Veranda, als alle übrigen Gäste längst gegangen waren. Starrte den Himmel an, kippte Schnäpse in mich hinein und betäubte die Ahnung, der Junge, den sie Hitler nannten, hätte mir damals das Leben gerettet.
sind sehr, sehr unterschiedliche Autoren dabei, auch sehr strittige Autoren, etwa Roger Willemsen, ja, über den man einige negative Dinge sagen kann, der aber hier für dieses Buch einen ganz wunderbaren Artikel geschrieben hat über den Brandanschlag von Lübeck, der ja bis heute nicht als ein Nazi-Brandanschlag gilt und die Opfer von Lübeck gelten bis heute nicht als Nazi-Opfer. Man hat damals versucht, den Brandanschlag einem jungen Libanesen in die Schuhe zu schieben. Der wurde dann vor Gericht freigesprochen und danach wurde einfach nicht mehr ermittelt. Also es passierte einfach nichts mehr, obwohl es zig Spuren, was Roger Willemsen auch sehr deutlich schreibt, die verschiedenen Spuren ins Nazi-Milieu gab. Dann haben wir jemanden dabei wie Andreas Maneros. Andreas Maneros ist Professor in Halle, ist ein Konservativer, war in den 90er Jahren Gerichtsgutachter in Halle und hat lauter Interviews führen müssen mit Nazimördern. Und aus diesen Interviews heraus hat er zwei Bücher gemacht, die also unglaublich lesenswert, wenn auch kaum zu lesen sind, weil man alle paar Seiten weglesen muss, weil es unaushaltbar ist. Und der hat uns auch einen Text zur Verfügung gestellt, der quasi so einen Überblick über verschiedene Interviews bietet. Jutta Dittfurth, auch eine schwierige Figur, hat uns einen Text zur Verfügung gestellt. Sie war damals dabei bei den letzten beiden Montagsdemonstrationen und beschreibt das ganz hervorragend. Dann haben wir jemanden wie Henrik Gericke, den wird hier niemand kennen. In Berlin ist er relativ bekannt, kommt aus der Ostberliner Punkszene, ist heute Lyriker und Galerist. Und der zum Beispiel hat was ganz Ähnliches wie Manja mit ihrem Hitler erlebt. Er ist mit mehr oder weniger aufgewachsen mit dem Sänger Lunikow, ja, von der Lunikow-Verschwörung, ja, also einem der Haupt-Nazi-Sänger. Und es ist völlig schräg, er beschreibt, wie sie zusammen Punkrock entdeckt haben, ja, wie sie zusammen im Zimmer sitzen und Punk hören und das toll finden und wie sich dann peu à peu aus diesem jungen Punk Lunikow eben der spätere Nazi-Hetzer entwickelt. Sehr, sehr spannend. Alexander Osang ist dabei, der auch damals in Rostock war und eben die Nachbarn interviewt hat, die auf den Balkonen standen. Wir haben am Ende ein Schlusswort drangehängt an das Buch, wo wir drei Herausgeber uns einfach ins Auto gesetzt haben und sind die verschiedenen Stationen, die in den Texten im Buch beschrieben werden, sind wir nochmal abgefahren, heutzutage eben im Jahr 2011 abgefahren und also bis runter nach Rostock und dann über Guben und so weiter wieder zurück. Irgendwann fangen wir an, ein Spiel miteinander zu spielen. Wer zuerst jemanden sieht, dessen Familie deutlich einem anderen Kulturkreis mal angehört hat, der kriegt irgendwie 5 Euro, weil es gibt niemanden da draußen. Das sind rein weiße Gegenden. Das ist alles national befreite Zone. Es gibt keine Vietnamesen, es gibt keine Türken, nichts. Das gibt es da alles nicht. Man fährt hunderte von Kilometern und da ist niemand. Und das ist ja auch das Hauptproblem, was wir heute immer noch haben. Patrick Gensing beschreibt das in Terror von Rechts sehr gut, dass einfach die Tatsache, dass man in Westdeutschland, ich mag den Begriff Migrationshintergrund und so nicht, aber dass man hier 20% Einwohner hat, die irgendwie Migrationshintergrund haben. Im Osten sind es in der Regel 2% oder drunter. Ja? Das heißt, also es gibt überhaupt keinen Kontakt auch mit den Fremden, in Anführungsstrichen. Ja? Und das ist eine Problematik, die bis heute besteht und was Angelika Nguyen in ihrem Text geschrieben hat, dass eben dieses Wort Fidschi zum Beispiel, das ist in Ostdeutschland völlig normal. Das wird, also die Leute sind sich gar nicht bewusst, dass das ein abfälliges Wort ist. Das ist einfach ihr Wort für Vietnamesen. Ja?
Und in Zielnick, der Stadt, aus der ich komme, gibt es im Sommer für 1 Euro Eisneger. An einer örtlichen Eisdiele. Ich habe mal versucht, mich mit den Leuten darüber auszutauschen. Die haben nicht begriffen, was ich von ihnen will.
Das ist halt nur Eis mit Schokoladenüberzug, ne? Eisneger. Ja. Völlig normal. Solcherlei Dinge sieht man überall. Oder wenn man nach Usedom hochfährt an den Strand, ja, und man stellt fest, dieser gesamte Strand ist in doppelter Hinsicht weiß. Ja. Früher hieß es mal, das sei die Badewanne der Berliner, aber der Bevölkerungsschnitt von Berlin bildet sich da überhaupt nicht ab. Das ist völliger Blödsinn.
Und dann, wenn man dann die Augen aufmacht und guckt und sich denkt, hä, warum ist denn hier alles so? Dann sieht man, da laufen Nazi-Skinheads rum. Die haben alle denselben Reichsadler so auf dem ganzen Rücken tätowiert. Und die laufen Patrouille am Strand. Die gucken genau, wer auf den Strand drauf darf und wer nicht. Ja? Das kann man, also wenn man mit offenen Augen dahin fährt, kann man das alles sehen. Das ist deutlich vorhanden. Und das Ganze soll nicht heißen, ach, in Westdeutschland ist alles so toll und in Ostdeutschland haben wir ein Problem. So ist es nun, weiß Gott nicht. Wir haben in ganz Deutschland ein Problem. Aber es gibt eben in Ostdeutschland, gerade auch durch das Fehlen von Menschen mit Migrationshintergrund, gibt es ein unglaubliches Reservoir an rassistischen Ressentiments, aus dem immer wieder neue Generationen auch nachwachsen, die nie was anderes gelernt haben, wo es sich von den Eltern auf die Kinder überträgt. Und das ist sehr, sehr gruselig. Also wenn man jetzt beispielsweise diese Neugründung des Asylbewerberheims in Wolgast, ja, wo die Bilder genau dieselben sind wie damals in Rostock. Und es passiert schon wieder genau dasselbe. Und es passiert auch in der Reaktion der Politiker genau dasselbe. Die Leute demonstrieren gegen Asylbewerberheim und der Bundesinnenminister stellt sich wieder hin und sagt, ah ja, wir müssen nochmal was am Asylrecht ändern. Ja? Es ist genau dasselbe, was damals passiert ist.
In den vergangenen 2 Stunden habt ihr eine Lesung gehört mit den Herausgebern des Buches Kaltland. Kaltland, eine Sammlung. Es sprachen Manja Präkels und Markus Liske. Die Lesung hat stattgefunden am 9. November 2012 in Karlsruhe. Und das Buch ist erschienen im Rotbuch Verlag Kaltland.